Endlich sind wir wieder da, nach einem halben Jahr Pause, der Podcast It's All About von Henne und Jens. Wir sind extrem froh, wir wurden enorm ausgebremst durch diese ganze Corona-Zeit, haben heute einen Gast, den Mohammed Charour, den wir nämlich schon mal eingeladen hatten. Da die kleine Anekdote, wir hatten den absoluten Worst Case im Studio bei uns im Riverside, in dem wir aufnehmen, dass die Putzfrau Corona-positiv. Und das ist die einzigste Person, die hier alle Türklinken anfasst und alle Bäder reinigt. Und dann hat das Studio, wie wir es in der ganzen Corona-Zeit immer getan haben, extrem krass Breakdown. Deswegen verzeih mir nochmal bitte, dass letztes Mal das verschoben werden musste. Aber wenn man da nicht konsequent ist, dann irgendwie kann die Sache nach hinten losgehen. Mohammed Charour, herzlich willkommen. Gerade reinspaziert, super sympathische Seele. Wir freuen uns mega, dass du da bist.
Ich freue mich mega, dass ich da sein darf. Herzlich. Was für ein Gast, um wieder zurückzukommen, möchte ich mal sagen.
Herzlich willkommen, mein Lieber.
Dankeschön.
Und auch nochmal von meiner Seite, sorry wegen letzten Mal. Und ich hatte ja nicht mal deine Handynummer. Ich habe dir auf Insta geschrieben und irgendwann mal 2 Stunden später schreibst du zurück, fuck, ich sitze im Taxi, ich bin gleich da.
Ja, ich habe die Notifications auf meinem Handy aus und es ist immer lautlos. Ja, ja. Und ich habe dann halt einfach zu spät gecheckt, dass du geschrieben hast. Deswegen entspannt, easy passiert.
Ach, Hammer, Hammer. Gleich mal rein mit dir irgendwie. Also wir bereiten uns ja immer so ein ganz bisschen vor. Ich habe dir vorher schon gesagt, ich immer weniger, der Jens immer besser. Deswegen bin ich der Spontane. Ich habe so einige Sachen. Also erstmal muss ich direkt so reinhauen. Du hast einen neuen Podcast mit dem Steiger gemeinsam, Clanland. Und ich bin halt voll süchtig danach. Also ich finde das unfassbar. Magst du vielleicht mal kurz so ein bisschen sagen, wie, also erstmal, der Steiger war ja auch schon bei uns, ist ja ein Freund aus unserer Region quasi. Wie habt ihr euch überhaupt getroffen? Woher kennt ihr euch?
Markus und ich kennen uns vom Sport. Also das erste Mal habe ich den kennengelernt, da habe ich gerade angefangen gehabt mit MMA und da war der auf einem Turnier und war ein ganz lieber Typ auch. Also es war doch der Typ, von dem Bushido und Flair meinten, Markus Steiger ist der größte CCN-Fan. Ein Star. Da war ich so 16.
Ja.
Und irgendwann haben wir uns bei so einer offenen Matte getroffen. Also das sind so eine Veranstaltungen in Anführungszeichen. Das ist wirklich wöchentlich in manchen Gyms, dass man sich einfach trifft aus allen Gyms und miteinander rollt. Also Brazilian Jiu-Jitsu und Grappling, Sparring macht.
Ist so Sparring, ja.
Genau, und da habe ich den dann wieder getroffen gehabt. Beziehungsweise war das bei einer offenen Matte oder bei einem Training? Jedenfalls beim Sport wieder getroffen. Und dann immer mal wieder gesehen. Und irgendwann wollte ich halt dieses Buch schreiben und hatte Ende 2018 auch angefangen mit dem Schreiben. Und ich dachte so, fuck, Alter, so ein Buch ist nicht einfach. Ich will ein Buch schreiben, ich fange jetzt an und höre dann irgendwann auf.
Ja.
Hab erstmal so rumgefragt in meinem Umfeld und war so, ey, hab so einen Doktor der Philosophie gefragt. Ey, Christian, du schreibst voll viele Bücher. Wie schreibt man ein Buch zur Hölle? Der sagt, ja, voll easy. Du schreibst ein Exposé. Das schickst du dann an den Verlag, der Verlag kauft dann das Buch und dann schreibst du das. Und ich so, ja geil, cool, danke für die Info. Ich bin genauso schlau wie vorher, hab erstmal gegoogelt, was zur Hölle ist ein Exposé, Digga, was willst du von mir? Ich hab mal Hauptschulabschluss, was wollt ihr alle von mir? Und dann war ich so, okay, scheiße, ich habe mich informiert, wie man ein Exposé schreibt, habe dann ein bisschen gemacht und dann habe ich Markus bei Twitter geschrieben und er hat sich nie zurückgemeldet. Und ich war so, ey, scheiß drauf, wenn ich ihn das nächste Mal beim Training sehe, spreche ich ihn an, also vielleicht. So.
Mit Sicherheit.
So, genau.
Oder rollst du einmal über ihn drüber.
Genau. Ich habe den dann zufällig relativ nah an dieser Message bei einer Veranstaltung getroffen, wo ein Junge von mir gekämpft hat und bin auf den zugestürmt und der guckt so, fuck, was passiert hier gerade? Steiger, ja, schreibst du noch? Ja, ich schreibe schon noch. Hast du Bock, ein Buch mit mir zu schreiben? Worüber? Ja, arabische Clans. Aus der Innenansicht, so unsere Perspektive, bla bla bla. So, ja, hätte ich schon Lust. Meine Nummer hast du, ne? Ich so, nee, hier schreib dir mal meine Nummer auf. Haben wir Nummern getauscht? Ich war dann so danach, ey, das ging viel zu leicht, Alter. Ich hab das den Jungs so beim Essen nach dem Kampf auch erzählt. Ja. Die meinten, Mann, du denkst doch nicht ernsthaft, dass der sich meldet. Der hat dir einfach seine Nummer gegeben, damit du den in Ruhe lässt. Ich so, nein, Mann, ich schreibe dieses Buch, ihr werdet sehen. Noch. Und keiner hat das geglaubt. Keiner dachte, dass ich das mache. Und ich war, ey, ich zieh das durch mit ihm, ohne ihn, egal. Er wird schon. Er wird mindestens Tipps geben. Einen Tag später meldet er sich bei mir und sagt, lass mal treffen. Ich so, ja, was los? Ja, übers Buch sprechen, ja. Haben wir uns hingesetzt. Und wir waren uns auch direkt einig, weil ich wollte nicht so ein Ding machen, dass ich ihm erzähle und er schreibt. Mir war es unheimlich wichtig, selbst zu schreiben. Und er hat es auch gleich als erste Bedingung in den Raum geworfen. Da waren so, wir waren auf jeden Fall auf einer Stufe, was das angeht. Mhm, mh. Sagt man das so, auf Common Ground?
Ja, ja.
Ja, ja.
Und dann haben wir angefangen zu schreiben. Und irgendwann kam unser Manager, der Hans von Beste, und hat gesagt, ey Jungs, warum macht ihr daraus nicht so eine Audiodokumentation? Und sie saß da bei Steiger am Tisch und ja, Audiodokumentation, klar, das ist eine Audiodokumentation. Und ich habe gar keine Ahnung gehabt, was sie von mir wollen. Aber auch da ist Steiger und Hans, die sind da so hinterher gewesen. Und dann ist aus diesen Interviews fürs Buch zum Teil, zu einem ganz, ganz kleinen Teil auch der Podcast entstanden. Das war, wenn man es ganz böse sagen möchte, am Anfang so ein Abfallprodukt von dem Buch, was dann eigentlich doch voll schön geworden ist.
Magst du vielleicht in 3, 4 Sätzen erzählen, was es ist, der Clanland? Nicht alle kennen den.
Ich bin voll raus, was diese Punchlines angeht, deswegen muss ich jetzt freestylen.
Scheiße. Da freuen wir uns. Freestylen ist eh meistens geiler.
Wir haben eigentlich diesen Halbsatz am Ende eines jeden Artikels über sogenannte Clan-Kriminalität aufgerollt, der besagt, ja, natürlich, nachdem die alles auseinandergenommen haben, so, die sind der Grund allen Bösen auf dieser Welt. Aber wir müssen natürlich sagen, nicht alle sind kriminell. So, und wir haben uns diesem Satz mal gewidmet und den aufgerollt.
Wahnsinn. In 12 Folgen.
Genau, in 12 Folgen. Ja. Es waren erstmal 8 geplant und dann haben wir gemerkt, fuck, wir brauchen eigentlich mehr. Ja. Nee, wir haben ja erstmal ausproduziert
gehabt. Ah,
ihr wart
fertig dann
erst. Ja, okay. Gibt ja auch ein paar, wir wurden ja auch verschoben. Mhm. Also wir wollten früher kommen, aber dann mussten wir verschieben. Aus Gründen.
Aus Gründen, die wir nicht näher erörtern wollen.
In letzter Zeit sagen alle immer wieder aus Gründen, was man so schön stehen lassen kann.
Ich war von vornherein von diesem Titel erstmal begeistert, klar, und Steiger sowieso. Und Steiger ist ein Mann der Worte. Also wenn Steiger dir sagt, er ruft dich an, dann ruft er dich an. Punkt.
Aber das ist so zuverlässig.
Nein,
das ist,
ob er dich ein zweites Mal anruft, mag dahingestellt sein, aber wird diesen ersten Anruf tätigen, so kenne ich ihn auch. Und ich komme auch so aus einer Großfamilie, für den Ludwigsburger Kommwestheimer Raum. Also mein Vater hat 10 Geschwister und es ist so nach dem Zweiten Weltkrieg schon so eine Nummer gewesen. Und wir hießen auch immer der Kenserski-Clan.
Geil.
Und damals war das so, als Kind war das irgendwie erhaben, du bist Teil eines Clans. Also es ist eine ganz andere Nummer wie die ganz großen Clans. Aber wir waren in Ludwigsburg schon so eine gewisse Macht und irgendwann sind die Jungs dann, ich habe es vor dem Henne erzählt, ins Automatengeschäft reingegangen. Und wenn du halt mit 5 Jungs in einen Laden reingehst und sagst, wir bauen Automaten auf, dann baust du den Automaten auch auf. Und irgendwann mal später haben die dann aufgehört. Warum? Weil es halt dann andere Gruppierungen gab, die halt nicht freundlich gesagt haben, bitte stell den Automaten auf. Und so wurde der Kenserski-Clan so ein bisschen zerschlagen. Aber ich fand es auch, und mir geht es auch heute noch so, weil natürlich nicht jeder meiner Onkels und Tanten und Geschwister und bla bla die perfekte Rolle in der Gesellschaft einnimmt, gibt es schon manchmal so das Thema, oh, du bist ein Kenserski.
Ich glaube, ich kenne auch jemanden von deiner Fam vom Bodensee.
Ja,
Christoph. Einen Alex kenne ich von dort.
Den Alex, der ist eine andere Generation, eine andere vom Bruder meines Opas. Krass. Den kenne ich persönlich nicht.
Dein Ernst?
Ja, voll. Der war früher immer mit K1 und so unterwegs.
Ja, genau.
Und da kenne ich den. Ja, also, guter Junge auf jeden Fall.
Ich kenne den gar nicht, ich kenne nur den Namen. Und den Christoph gibt es noch am Bodensee. Ansonsten sind wir alle so um die Stuttgart-Region. Aber siehst du mal, den Namen gibt es wirklich nur. Mein Opa und der Bruder von meinem Opa hat den Namen von Polen nach Deutschland gebracht, weil er geflüchtet aus Polen, ab nach Deutschland und so. Und deswegen kenne ich so ganz, ganz kleines bisschen von diesen Vorurteilen. Und fand es immer schon so, what the fuck, was willst du von mir? Also es ist ja nicht mal mein Vater, nicht mal mein Bruder. Ich habe ja gar keine Möglichkeit, auf den oder die einzuwirken oder irgendwas anderes zu machen. Sondern es ist einfach nur der Name. Und über das Thema geht es bei euch in dem Podcast, nämlich ganz gewaltig mit diesen riesen, ich finde es immer Clan, finde ich auch einen scheiß Namen, mit den großen Familien, das sind einfach große
Clan
Familien.
Clan ist halt auch irgendwie diese Fremdzuschreibung. Wenn du über uns, wenn wir den korrekten Begriff nehmen wollen würden, wäre es Ashira. Also wir sind, was bietet sich an, um so eine erweiterte Großfamilie als das zu betiteln, was es ist, dann nimmt man halt Clan. Mhm. Okay, es ist jetzt keine Kernfamilie, Mutter, Vater, Kind. Mhm. Es ist nicht irgendwie diese ganz normale erweiterte Familie, Onkel, Tanten. Es ist nicht die Großfamilie, wo man sagt, okay, jetzt noch der Großvater und seine Geschwister, sondern es ist halt nochmal ein paar Ebenen drüber und mehr. Okay, bietet sich halt Clan an. Jetzt ist aber diese Erzählung, dieses Narrativ von dem bösen Clan.
Ihr hattet im Podcast auch irgendwann, das ist mir hängen geblieben, irgendwie eine direkte Übersetzung. Da gibt es irgend so, weißt du da, auf was ich anspiele? Irgendwie, es gab eine Übersetzung, die total logisch war, wie Clans von den Großfamilien selbst genannt werden.
Ja, Ashira.
Ashira war das? Okay.
Ashira. Ashair als Mehrzahl. Mhm. Und da ist halt, da haben wir diese, ist uns auch beim Schreiben erst aufgefallen, beziehungsweise mir auch das erste Mal aufgefallen, ey, das ist gar nicht so sehr wie beim Paten, sondern vielmehr wie bei Game of Thrones, Mohammed vom Hause Sharur.
Ja, genau, das hat, ja, das hat weißt du,
ja. Das ist halt, ja, okay. Kann Angst machen, wenn es fremd ist, verstehe ich auch ein Stück weit. Bei der Berichterstattung verstehe ich es auch nochmal doppelt. Aber was soll ich jetzt?
Also ich muss wirklich sagen, dass ich bin gar nicht so ein Online-Hörer. Irgendwie. Ich bin auch nicht so podcastmäßig unterwegs, ehrlich gesagt.
Ist auch scheiße, Podcasts sind auch echt langweilig.
Nee, meist. Aber es ist ja manche, so viele Menschen lieben das. Ich bin da einfach nicht so richtig der Typ dafür. Und Jens kam eben mit dir irgendwie um die Ecke und ich habe dann reingehört und natürlich auch Sympathie zum Steiger, muss man ganz klar sagen. Und dann hat mich das echt, also ich habe so richtig Bock immer gehabt, weiterzuhören. Das gab es bei mir so noch nicht. Weil es A, sau informativ ist irgendwie, weil ihr zwei einfach total geile Gegenspieler seid, finde ich, weil es immer wieder mit toller Musik untermalt wird, die tatsächlich ja auch von dir stammt, da reden wir auch nachher nochmal drüber, und diese Sympathie und auch dieser Humor, also das ist so, das sind immer wieder sehr ernste Themen und dann kriegt es immer wieder dieses, also was ich liebe ist typisch arabisch und du immer so, was ist denn du, was für ein Wohnzimmer, wie sieht's denn aus typisch arabisch und so, ich habe gelacht bei mir, ich glaube, was immer beim Joggen und ich so, Jungs,
das war, halt, das war halt wirklich auch so ein Moment, der sagt so, ja, so typisch arabisches Wohnzimmer und ich war ein bisschen abgefuckt, so, hä, Mann.
Ich dachte, ob es gespielt war oder so.
Wir haben es nochmal nachgemacht, weil es war im Wohnzimmer bei Steiger, also ja, und dann saßen wir halt in dem typisch arabischen Wohnzimmer und ich so, Mann, Dicker, was laberst du? Was ist jetzt ein typisch arabisches Wohnzimmer? Ich war richtig abgefuckt an dem Tag.
Ja,
also, ja, entspann dich, so halt bla bla bla. Und ich sitze dann so da und gucke ihn halt so voll in die Augen. So, was denn? Hey, das ist so billig. Das ist so schlecht. Überall. Ich war noch nie in einem arabischen Wohnzimmer, das anders ausgesehen. Okay, Punkt an dich, Kollege.
Und dann war es das Vorurteil der Woche.
Ja.
Ja, wirklich super schön herproduziert und ihr habt ja auch dieses neue Genre des Podcasts, ja, diese Podcast-Show oder ich weiß nicht,
Audio-Feature.
Audio-Feature. Die Jungs von What the Fuck Happened to Ken Jebsen haben es ähnlich gemacht, so Rainer Maria Jelk, ein guter Freund von mir mit dem Oktoberfest-Podcast, diese Geschichten. Und das ist wieder was, fand ich so extrem spannend, dieses Geschichten erzählen, dieses Kino-Zuhören irgendwie. Ihr habt natürlich, du hast auch vorher gesagt, das war so ein bisschen Abfallprodukt. Das heißt, nicht jedes Interview war im Vorfeld dafür gedacht, in den Podcast zu gehen.
Keins davon war vorher für den Podcast
gedacht. Okay. Deswegen sind auch die Audioqualitäten, die schwimmen so von miserabel bis zu ist ganz okay. Mhm. Und das macht das Ganze, finde ich, noch spannender, noch nahbarer, wenn dann die Straße ist und du hörst die Leute vorbeifahren.
Da muss man ehrlich sagen, da hat auch Daniel Hirsch einen sehr großen Teil zu beigetragen, dass es so ein Hörerlebnis wird. Daniel ist der Producer gewesen. Also wir haben diesen Podcast komplett eigentlich bis zum Mix. Da haben wir abgegeben, aber zu dritt gemacht.
Geil.
Und Daniel hat halt immer von uns die Interviews zugespielt bekommen, hat die transkribiert, teilweise haben wir die auch zusammen transkribiert und der hat dann so die Storys daraus gezogen und hat dann so einen ganz groben Fahrplan gemacht und wir haben uns dann zusammengesetzt in sehr langen Writing-Sessions und dann die Folgen geschrieben und die Themenkomplexe auseinandergenommen. Und
darf ich dich fragen, es sind schon Gespräche, aber manchmal lest ihr auch wahrscheinlich stellenweise ab,
ist fast
ab,
komplett
ja? gelesen. Okay. Ich dachte nämlich, weil das ist so gut formuliert auch teilweise, was da dir für Maschinen, ey.
Nee, das ist fast komplett gelesen. Also Markus hat noch freier gesprochen als ich. Ich habe schon darauf geachtet, dass ich das sage, was
Aber das macht's auch so knackig, muss ich sagen, weil das ist kein so Rumgelaber, das ist so voll auf den Punkt alles.
Ich sag dir ehrlich, das war so ein Kritikpunkt von Leuten an uns. Das hat vielen auch nicht gefallen.
Ich fand's
also,
gut.
Aber das Thema ist einfach so empfindlich und wenn ich als jemand aus dieser Community auch nur einmal slippe, ficken die mich.
Echt?
Voll.
Okay.
Also da wurde jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Ich krieg heute noch irgendwie Kommentare, ja, mit Vorurteilen aufräumen wollen, aber dann selber Vorurteile gegen Deutsche, so deutschen Bashing betreiben und ich bin so, Dicker.
Was? Wo ist
das Vorurteil der Woche? Ja. Das Vorurteil der Woche ist die ersten 6 Folgen, wenn du es Bashing nennen willst, Araber-Bashing. Mhm. Und die nächsten 6 Folgen, deutschen Bashing.
Ihr habt das alles euch ganz genau überlegt.
Voll.
Ich meine, ihr spielt ja auch mit einem, das ist sicherlich ein prekäres Thema, ne? Und du kannst jetzt auch, ich wollte nämlich gerade fragen, ihr habt dann, also du sagst ja selbst über dich, wie gesagt, das haben nicht alle gehört, diesen Podcast von euch, du sagst ja selber, du hast quasi den Nachnamen einer Clanfamilie, ja? Aber das heißt nicht, dass wenn ein Teil, der diesen Nachname trägt, der vielleicht nicht ganz nur von sauberen Geschäften leben würde, geil, Faden verloren.
Aber ich glaube auch nicht, dass jeder Müller von sauberen Geschäften lebt.
Mein Name Meier ist Müller, ich bin hier der Clan.
Aber jeder Müller ist ja nicht miteinander verwandt, aber jeder Charur...
Okay,
müsste man jetzt ein bisschen tiefer in die Materie gehen, aber die Charurs, die gemeint sind, sind halt miteinander verwandt.
Ja, klar.
Und das, was ich halt immer klar mache, weil die Leute haben dann irgendwann mal versucht, mich zu so einem Token zu machen. Ja, du bist ja Aussteiger. Ja, du hast ja Abstand, Distanz. Nein, gar nicht. Ich bin kein Aussteiger und ich bin auch gar keine Distanz. Mhm. Das sind meine Cousins. Scheißegal, was die jetzt erstmal machen. Das sind in erster Linie meine Cousins, das ist meine Familie. Ich liebe die. Das sind Leute, die vor mir und nicht hinter mir stehen. Mhm. Und die stehen auch auf einer Ebene mit mir. Ich bin nicht besser als die, weil ich irgendwie Kunst mache und die eben keine Kunst machen oder auch nicht die Möglichkeiten genutzt haben oder eben vielleicht die Möglichkeiten nicht gehabt haben. Ich distanziere mich nicht von meiner Familie. Mhm. Das hat viele Leute auch zum Kotzen gebracht.
Echt krass. Also ich dachte mir, dass du für Furore sorgst, so mit so einem Thema, wo der Steiger auch wieder gut an die Seite passt, weil er ist ja auch bekannt für
die Furore hielt sich ein bisschen in Grenzen. Also wir waren in jeder Zeitung, in der man so sein kann und in der wir auch sein wollten, außer Springerpresse, da haben wir keine Interviews gegeben.
Das mag der Markus, glaube ich.
Ich habe da auch gesagt, auf keinen Fall. Mhm. Dafür haben wir ein Interview mit Leuten von der Springerpresse. Ja, so kann es gehen. Aber die Furore wurde insofern auch eingedämmt, dass es wurde hier und da totgeschwiegen. Hier und da waren so ein paar Sachen, über die ich von mir aus auch gerne offen reden kann, wo ich mir dachte, ja, okay, das ist ein bisschen Politik gewesen. Was soll ich sagen? Also die Furore war überschaubar.
Okay.
Aber auch, klar, ist natürlich, du lässt Mohamed Charour nicht überall rein, wenn du weißt, dass Mohamed Charour jetzt vielleicht auch ans Mikro gehen könnte und losrenten könnte.
Ah, okay, krass.
Ja, und ihr seid das ganze Thema wirklich, wenn ich sagen darf, sensibel angegangen. Ihr habt ja wirklich euch die Zeit genommen, ihr seid sensibel rein, ihr habt die Dinge untersucht. Was ich natürlich am allergeilsten fand, war gleich der Anfang zu überlegen, wo kommt es eigentlich her, was ist passiert auf dieser Flucht, warum ist man geflohen? Man hat das ja alles nicht freiwillig gemacht. Mein Großvater war auch nicht aus Polen gegangen, wenn er nicht müsste. So irgendwie, es war ja keine freiwillige
Geschichte. Hast du es als Rechtfertigung für Kriminalität empfunden?
Überhaupt gar nicht. Ich wollte nur verstehen oder fand es gut zu verstehen, wo man herkommt und was man auch erlebt hat. Weil jemand, der schlimme Sachen erlebt hat, hat eine andere Hemmschwelle zu schlimmen Sachen, wie jemand, der gut behütet groß wird. Das ist ganz klar, weil man immer ein Stück weit Abbild von dem ist, was man letztendlich erlebt hat, was man selber durchlebt hat. Und da rauszukommen, wenn es ein Rauskommen geben, ist jetzt blöd gesprochen, aber das anders zu machen, ist deutlich schwieriger, wie das gleich zu machen, wie das, was man erlebt hat.
Richtig.
Das meine ich damit. Und damit holt ihr, glaube ich, relativ viele Menschen, die das nicht verstehen, die nicht jetzt... wie vielleicht mein Umfeld, das auch sehr arabisch geprägt war, wo ich groß geworden bin, das anders verstanden habe, bei den Familien zu Hause war, Mittagessen war, du hast mal...
Ich habe es geliebt.
Ja, voll, du hast den Podcast erzählt.
Da gab es den besten und süßesten Kuchen der Welt.
Du hast den Podcast erzählt, dass
sie... Nein, aber ich habe es wirklich so... man gab immer mehr geilere Süßigkeiten als bei mir.
Bei uns war es zum Beispiel so, dass meine Mama, die so eine richtige Mama ist, ich liebe sie, da waren die türkischen Kinder, kamen immer zum Mittagessen, weil die Eltern halt gearbeitet haben, die Mutter von denen war am Band in der Gärtnerei, wie auch immer. Meine Mutter hat gekocht und wir waren jeden Mittag, waren 2-3 Kumpels zu mir da und haben Mittag gegessen. So. Und dann waren wir halt abends eingeladen. Und das war so, wie ich eigentlich es immer wollte. Und ich war immer so ein bisschen neidisch auf das Familienleben von denen. Also wenn ich von denen reden darf. Weil da waren immer alle da, man hat sich umarmt, man war herzlich und so weiter. Und ich hatte nie, auch wenn ich in Deutschland geboren bin, Bio-Deutscher vielleicht auch bin auf eine Art, aber nie das Gefühl, dass ich fremd bin bei denen. Die haben sich sofort immer bemüht, auch Deutsch zu sprechen. Also sehr, sehr höflich, sehr zuvorkommend. Ich habe es ganz, ganz anders erlebt, ich bin aufs Gymnasium dann gekommen, wie meine anderen Kollegen auf dem Gymnasium. Da war ich schon so, jeder hängt mit Kanaken ab, so irgendwie so. Und das fand ich so, Faden ein bisschen verloren, aber ich fand es schön, dass sie am Anfang erstmal erklärt, was ist da eigentlich passiert, aus welcher Gesellschaft ist falsch, aus welcher Atmosphäre kommt man eigentlich erstmal hin?
Es ist sau informativ.
Und welche Möglichkeiten hat man? Also wenn man keine Arbeitserlaubnis bekommt, und da gibt es ja die Storys von den Kollegen, die erzählt, die keine Arbeitserlaubnis, was willst du machen, Mann? Du hast Stolz, du willst deine Familie ernähren, du willst deine Frau ernähren, du willst ein Auto fahren.
Das ist ja trotzdem kein Grund.
Es ist kein Grund, es ist überhaupt kein Grund, aber es geht in so eine Verzweiflung rein und es geht dann den einfacheren Weg manchmal zu gehen.
Die Sache ist halt, dass der eine Weg komplett unmöglich ist und der andere Weg scheiße einfach ist, also da reinzukommen, ohne jetzt irgendwie das Leben eines Verbrechers als einfach darstellen zu wollen. Es waren auch Gespräche, die wir hatten, so fürs Buch dann auch. Das ist kein Leben, auf das ich Bock hätte. Das ist nicht erstrebenswert, irgendwie bis 6 Uhr morgens aufzustehen, weil man Schiss hat, dass jetzt irgendwie die Tür aus den Angeln fliegt und man mitgenommen wird. Also ich weiß auch nicht, wann das so romantisiert wurde, ein Verbrecher zu sein. Aber das ist absolut nichts, worauf ich persönlich Bock hätte.
Wie geht's dir dann, wenn du die Sachen jetzt gerade anschaust, die im Fernsehen laufen? Also vier Blocks als ein Beispiel zu nehmen, was wirklich großes Kino ist, toll gemacht ist, inszenatorisch gut gemacht ist, aber ja genau die Kerbe
steckt. Ich bin Schauspieler. Ich war selbst zweimal bei vier Blocks zum Casting. Mhm. Also was soll ich da mich jetzt hinstellen und sagen, die sind der Teufel? Das ist immer so eine Medaille, die zwei Seiten hat. Mhm. Es ist zum einen für mich als Schauspieler auch immer schön, diese Seite in mir aufleben zu lassen. Mhm. Eine harte Seite aufleben zu lassen oder im Schauspiel hat auch eine weiche Seite von mir aufleben zu lassen, die ich in der Realität einfach so in dem Ausmaß nicht zeigen kann. Mhm. Oder die, es gibt halt nicht immer ein Ventil dafür. Mhm. Gerade als Männer in dieser Gesellschaft ist schwierig, viele bestimmte Art von Emotionen zu zeigen. Das hat immer seine Grenzen und immer straight bleiben, immer cool bleiben und das hast du im Schauspiel halt einfach nicht. Die Jungs, die da jetzt mitgespielt haben, hatten die Möglichkeit, einfach mal auch auf den Tisch zu hauen und auszurasten und vielleicht auch so ein Stück weit Allmachtsfantasien auszuleben. Die andere Sache ist, natürlich bedient man damit diese Erzählung von dem kriminellen arabischen Mann, dem gefährlichen arabischen Mann. Dieses Bild, was da aber bedient wird, das musste erstmal konstruiert werden. Mhm. Und das haben nicht die von vier Blocks konstruiert. Das hat nicht die Popkultur alleine konstruiert. Ja. Das haben Zeitungen konstruiert. Ja. Und das haben die geschafft, indem es dann immer wieder hieß, Feindbild Islam, passt der Islam zu Deutschland, 50 Jahre Deutschland, Ali immer noch nichts Deutsch, etc. pp. Mhm. So eine Provokation wie von Bushido beispielsweise bei dem Sonny Black Cover als Taliban aufzutreten, die hätte nicht funktioniert, wenn das Narrativ gewesen wäre. Ja, hey, das ist jetzt ein Typ, so sehen die, so sehen Beduinen oder so aus, wenn sie damals durch die Wüste spaziert sind. Es waren liebe Typen, sie haben Handel getrieben und das wäre scheißegal. Die Provokation ist ja, ich bin ein Motherfucker, ich bin hart. Und die verstehen wir alle, wir gucken uns das an, ich habe kapiert, was du meinst. Mhm. Weil es das gibt, das ist draußen, das ist greifbar. Und es ist scheiße schwer, gegen diese Erzählung irgendwie anzukämpfen. Man muss immer vorsichtig sein. Und wenn ich mich jetzt mit meiner Frau streiten würde, ja, ganz typisch, typisch. Als wenn du dich jetzt beispielsweise mit deiner Frau streitest, oh weia, Ehekrise. Bei mir ist sie unterdrückt.
Ist doch auch so, oder? Ist doch ganz normal.
Immer. Ich frage mich halt auch wirklich, ich habe auch in unserer Community viel gesprochen, weil Leute dann immer so auch abgefuckt von der eigenen Community sind, weil es auch Druck ist von draußen. Mhm. Wir bekommen halt die Scheiße ab im Kollektiv und dann sagen Jungs aus unserer Community, Mann, ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß Kanaken, die irgendwie scheiße drauf sind und ihre Frau scheiße behandeln und die Frau dann so mit den Einkaufstüten hinter denen herläuft. Und ich frage
mich... Das ist ein Klischee.
Ich frage mich, wo zur Hölle seht ihr das? Mhm. Wo seht ihr das? Ich kenne das, ich weiß, was die meinen. Das ist aber so ein Schichtenproblem. Ich sag's immer wieder, ich kenn's halt auch, wenn man irgendwie im Brennpunkt aufgewachsen ist. Die Deutschen haben sich sowas von gar nicht von uns unterschieden. Wir waren einfach so eine graue Masse. Und alle waren asozial, wenn sie asozial waren. Alle waren cool, wenn sie cool waren. Mhm. Und es hat da keinen Unterschied gemacht. Die waren genauso laut. Mit dem Unterschied aber, dass von draußen geguckt wurde, eine Kanakengruppe. Deswegen war dann immer so der, deswegen war immer so der Druck von unserer Seite aus, gerade im Erwachsenenleben, weil als Jugendlicher war mir das scheißegal, sollen die doch alle denken, was sie wollen, bis man merkt, ey, das schließt einem wirklich Türen vor der Nase zu. Dass ich gesagt habe, einem Kumpel beispielsweise, ey Matze, hör doch mal auf, Alter. Mhm. Hör auf, weil die gucken auf uns, die gucken nicht auf dich. Mhm. Die sagen scheiß Kanaken, die werden nicht sagen scheiß Deutscher. Denen ist egal, ob du jetzt über die rote Ampel läufst und dabei irgendwie ein Auto anpöbelst. Die ficken mich. Mhm. Egal, auf was für eine Art und Weise die mich jetzt ficken. Ob das jetzt einfach nur dieses Signature-Kopfschütteln von denen ist, das nervt. Mhm. Mach das doch einfach nicht.
Hast du das Gefühl, dass es, also ich habe das Gefühl, dass es wieder schlimmer geworden ist die letzten 10 Jahre. Ich hatte das Gefühl so, also ich bin Baujahr 75, bin Jungs aufgewachsen, dann war es eigentlich eine ganz geile Zeit, es war wirklich alles cool, es hat sich gut angefühlt im Stuttgarter Raum. Und die letzten 10 Jahre habe ich das Gefühl, dass es von beiden Seiten, ich hasse diese beiden Seiten, das sind eigentlich eine Seite, aber dass es so wieder ein bisschen mehr Abgrenzungen gibt wie früher.
Absolut, voll.
Aber warum ist es so? Das, ich begreife nicht. Ich finde, wir waren auf so einem geilen Weg alle miteinander. Ich meine, dafür liebe ich Deutschland. Ich liebe Deutschland dafür, dass es so ein Vermeldung von Kulturen ist und das macht uns aus, habe ich das Gefühl. Und jetzt so in letzter Zeit, in den letzten 10 Jahren irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt.
Ich habe keine Antwort darauf. Vielleicht sind es Abwehrmechanismen. Verteidigungsmechanismen einfach von beiden Seiten. Beide Seiten fühlen sich irgendwie bedroht voneinander, aber man spricht nicht miteinander.
Uns geht's doch so geil, also eigentlich geht's uns doch richtig gut.
Ja, aber das ist, also vielleicht rede ich jetzt scheiße, aber so mein Verdacht ist irgendwie die, auch politische Entwicklung in Deutschland, ja, dass man halt im Osten definitiv, sage ich mal, Brandherde hat, ja, Und ich selber, wenn ich viel getourt bin als Musiker, wenn wir da durch diese Dörfer gefahren sind, das ist traurig und denen geht's schlecht. Das heißt, die haben Angst, das heißt, die suchen einen Schuldigen, die alte Geschichte. So. Und ich glaube, dass das, ich hab nicht das Gefühl, dass sowas in Großstädten in der Welt wirklich, da kommt das nicht her. Das kommt von den Dörfern, die irgendwie ihre Probleme auf andere abwälzen wollen. Das ist so ein bisschen mein Verdacht. Und man hat jetzt auch so, ich bin sehr froh über die Wahlen. Wir werden nicht politisch, haben wir gesagt, aber ich bin eigentlich froh, dass diese Gruppierung, die wir alle nicht mögen, wieder auf jeden Fall nicht, zumindest nicht
dazu. Weißt du, was die Sache ist? Diese Asylrechtsverschärfungen und dieser Rechtsruck, der auch in der Politik passiert, der ist nicht durch die AfD passiert. Die sind nirgendwo an der Macht. Wo sind die? Wo sitzen die irgendwo in einem, weißt du, in einer Landesregierung, dass man sagt, oh krass, die sind irgendwie fahrenführend? Sagt man?
Federführend.
Ja, der Kanaka hat reingeschissen, hat er versucht, schlau zu sein. Die sind federführend. Das waren Grüne, das war die SPD, das war die CDU. Die lassen sich dann halt vielleicht, das ist jetzt nur meine bescheidene Meinung, ohne Politikwissenschaftler zu sein, aber die lassen sich halt von denen so vor sich hertreiben, weil, ja, ihr seid nicht hart genug, ihr haut nicht auf den Tisch, dann wollen die halt auf den Tisch hauen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwo seine Berechtigung hat. Ich habe keine Lösung für das Elend dieser Welt. Ich sag halt einfach nur, ich sehe die Punkte der Gegenseite. Ich sehe auch die Punkte, wenn man irgendwie sich mit Leuten unterhält, die potenziell AfD wählen. Man kann sich die Punkte auch mal anhören und sagen, ey, pass auf, vielleicht hast du in dem und dem Punkt recht. Auf der anderen Seite sage ich, wir als Deutschland produzieren Flüchtlinge.
Ja klar.
Wir produzieren Flüchtlinge und wenn wir Demokratie exportieren, dann darf die kein Verfallsdatum haben.
Ja.
Wir können nicht sagen, ey, bei uns ist geil, ihr macht jetzt so wie bei uns, weil bei uns ist geil, wir finden es richtig cool. Ja. Macht mal jetzt. Denen war klar, dass Afghanistan
fällt.
Das war klar. Also voll motivierend auch. Ja, ihr haltet keine 7 Tage durch.
Ja.
Also Für was soll denn der afghanische Soldat sich gegen die Taliban stellen und sich töten lassen?
Wenn er sich wenn wir ihn komplett alleine lassen. Also das ist, es ist unbegreiflich. Das war auch eine Zeit und auch da spricht keiner mehr drüber. Das war, glaube ich, 3 Tage in den Headlines. Was da momentan passiert, da will keiner drüber sprechen. Das war das letzte Mal in letzter Zeit, wo es mich wirklich weggehauen hat, wo ich dachte, es kann alles nicht wahr sein.
Kann
nicht wahr sein. Ich habe nicht für möglich gehalten.
Ehrlich. Aber da ist halt auch keine Goldmünze weggekommen.
Ja.
Da ist halt kein Schmuck weggekommen. Ja. Da sind keine Diamanten weggekommen. Ja. Da sind halt Menschen. Menschen gibt's viele.
Und die Goldmünze ist heute noch in den Nachrichten, gell?
Die ist heute noch in den Nachrichten.
Ja.
Und es mag auch voll schockierend sein für manche Leute in dieser Gesellschaft, für die irgendwie Gewalt und Verbrechen und so gar kein Teil des Lebens ist. Aber das ist Teil der Lebensrealität einer Schicht, die hier teilweise auch ignoriert wird und der man nicht zuhören möchte.
Wo liegt denn, also die erste Frage ist, wo hast du die Goldmünze hinverkauft dann? Und die zweite Frage, die ich stelle.
Warum hast du die aus dem Fenster geworfen?
Zahnfüllung.
Zahnfüllung. Neue Scheiß. Und die zweite Frage, du hast gerade gesagt, du hast keine Lösung für das Elend auf der Welt, aber welche Lösung hast du für uns hier? Für Berlin, für Deutschland? Was können wir alle miteinander besser machen?
Ich bin selbst, glaube ich, viel zu schlecht darin, das gut zu machen, als dass ich wüsste, wie die Leute es gut machen können.
Ich finde, du machst es super, alleine mit dem Podcast, allein mit der Offenheit, allein sich das zu geben, weil du weißt, du kriegst wahrscheinlich auch aus der Familie Gegenwind in dem Moment, wenn du sowas tust, weil das wird
eben, aber das ist halt schwer.
Ja, aber das hast du gemacht. Das heißt, du machst es nicht leicht. Du machst genau dieses Ding, was wahrscheinlich Hunderttausende nicht gemacht hätten. Und das finde ich schon mal großartig. Also du bist diesen Schritt gegangen. Das heißt, du machst schon mal richtig und da, glaube ich, fängt es an, diese Information, dieses Reinschauen lassen, dieses Türen öffnen und nicht das Türen schließen, dieses Miteinander reden. Als ich dich angeschrieben habe, gesagt, klar, komme ich zu euch, lass uns quatschen, habe ich Bock drauf. Hättest du auch sagen können, scheiß drauf, habe ich keinen Bock, kriege ich keine Kohle, mache ich nicht, interessiert mich nicht, der Podcast ist rum, die Promophase ist vorbei, fuck it, it's not my business. Das heißt, du hast auch diesen Drang und diesen Willen, darüber zu reden. Das ist ja schon eine Art von Leute teilhaben zu lassen. Ich glaube, das ist ein Weg, teilhaben, öffnen.
Dadurch, dass ich mir ohnehin einen schweren Weg ausgesucht habe, habe ich es ein bisschen leichter als andere. Also, was ich damit sagen möchte, ist, ich bin Künstler. Ich bin ohnehin eine Person des öffentlichen Lebens, auch wenn mich nicht 20 Millionen Leute kennen. Ich habe Musik gemacht, ich habe Musik mit bekannten Leuten gemacht, ich mache Schauspiel, ich bin unterwegs. Mhm. Wir haben diesen Joke-Podcast gehabt, den ich mit Belasch und Zorman gemacht habe. Wir sind sowieso in der Öffentlichkeit. Ich bin sowieso in der Öffentlichkeit. Da ist es ein Tick weit einfacher, vielleicht die Entscheidung zu treffen, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt auf, auch wenn der für mich, der war schon für mich unfassbar hart. Die Entscheidung zu treffen, jetzt irgendwie mit dem RBB einen Podcast zu machen, war für mich hart. Das war jetzt nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, ey, ja, geile Idee, lass uns das mal unbedingt genau so machen und ich Protagonist und dann erzähle ich mal ein bisschen was von mir. Ich bin nicht jemand, der sehr gerne irgendwie private Sachen über sich preisgibt. Und ich habe mich da ein Stück weit auch nackt gemacht. Und in dem Buch ja auch, was noch kommen wird.
Gibt es schon ein Release-Datum für das Buch?
Wir sprechen gerade mit Verlegern.
Okay, alles
klar. Wir sind fast fertig. Wir haben eine coole Literaturagentur. Mal gucken.
Nur, dass wir das dann auch ankündigen, weil wir das ja auch wieder jetzt regelmäßig machen, solange Corona uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung. Aber das ist dann, also wenn das jetzt jemand hört, freut er sich natürlich auch, wenn wir das dann normal machen. Irgendwie würde ich da natürlich auch gerne mit begleiten oder unterstützen, weil das einfach eine total geile Sache ist.
Das würde mich auch sehr freuen, weil ich glaube, dass das Buch, und ich bin sehr selbstkritisch, aber ich glaube, das Buch ist einfach wirklich gut geworden.
Ja, ich freue mich mega drauf. Ich freue mich riesig drauf.
Genau. Aber es ist schwierig, irgendwie Leuten zu sagen, mach das so und so, weil ich selbst gemerkt habe, dass sich das bei mir so entwickelt hat, dass ich verschlossener geworden bin. Ich bin generell jemand, ich bin so ein bisschen der Weirdo in dem Kreis, in dem ich mich bewege. Keiner von denen, die mich kennen, war irgendwie bis auf einmal zu einer Hochzeit bei mir zu Hause. Ich bin da sehr, sehr kompliziert. Das ist so ein Raum, den ich sehr für sehr, sehr schützenswert halte, in dem man sehr viel Scheiße machen kann einfach und wo ich keine Scheiße gemacht haben möchte. Und da ist halt auch dieses Öffnen. Klar, ich öffne mich gerne und gebe gerne historische Informationen. Einfach unsere Geschichte gehört halt auch erzählt. Auch unsere gemeinsame Geschichte gehört erzählt. Diese Story von Berlin, das ist ein Teil Berliner Geschichte, das ist ein Teil deutsche Geschichte. Es gehört erzählt. Es gehört auch erzählt, dass nicht jeder Deutsche ein Nazi ist und dass wir unfassbar viele Menschen hatten, die einfach cool mit uns waren. Und es fällt einem unfassbar schwer, das irgendwie im Blick zu behalten, wenn man diese Rassismus-Erfahrungen gemacht hat, die auch nie irgendwie einfach nur lustig sind. Es gibt auch diese lustigen Dinger und ich kenne keinen, der irgendwie so unterwegs ist wie ich, der sich darüber abfuckt, wenn irgendwie sein deutscher Kumpel jetzt anfängt, Kanacke zu sagen oder irgendwelche politisch nicht korrekten Witze zu machen. Untereinander sind wir alle nicht politisch korrekt, also wenn wir nicht in der Öffentlichkeit sind. Aber es gibt halt auch diese Fälle, wo du richtig merkst, dass da von der anderen Seite zum einen eine Angst ist, zum anderen auch wirklich ein ganz, ganz tiefer Hass. Wirklich einfach so, ey, ich finde dich scheiße, ich will nicht mal, dass du existierst. Nicht bei dir zu Hause, nicht bei mir zu Hause. Du sollst einfach nicht existieren, ich hasse dich. Und es macht es schwer irgendwie, das zu sehen. Und das letzte Mal, oder beziehungsweise das erste Mal, wo es mir wirklich klar geworden ist, dass Deutsche nicht so sind, war im Februar 2020, als ich auf der Demo am Hermannplatz wegen Hanau war. Weil da so viele Deutsche mit uns gestanden haben und es waren nicht wir und ihr, das war wir und keiner fickt mit uns. Und das waren die Deutschen, die das mir signalisiert haben. Ihr seid von uns und keiner fickt mit uns. Die können nicht kommen und anfangen, uns niederzuschießen. Es war nicht euch niederschießen. Ihr habt ja auch die Gruppierung, die sagt, ja, wurden ein paar Kanaken getötet. Und? Gibt viele von denen. Für die war das nicht so. Für die war das nicht akzeptabel. Für die war das nicht cool.
Ist ja auch prinzipiell überhaupt nicht akzeptabel. Ich finde es trotzdem schlimm, dass wir hier jetzt in der letzten halben Stunde immer noch von ihr und euch und wir und denen gesprochen haben, weil wir sind letztendlich, wir leben in diesem Land, wir sind Bürger dieses Landes. So, ob du die Staatsbürgerschaft hast, hin oder her, du bist hier aufgewachsen, du bist hier, wir sind hier ich werde da echt manchmal wütend, wenn ich das so immer, das ist ihr, wir, nein, nicht ihr, wir, sondern es gibt nur ein Wir. Und es gibt, und dieses Wir macht Deutschland aus, das macht dieses
Territorium aus. Dazu müsste man, und das habe ich letztens erst in einem Buchkapitel auch von uns geschrieben, es braucht eine ernst gemeinte Einladung, so ein ernst gemeintes Herzlich Willkommen und ein ernst gemeintes Annehmen von diesem Willkommen, von der Gegenseite sozusagen. Also immer zu sagen, wir sind nicht willkommen, ist die eine Sache, aber die andere Sache ist ja, warum nimmst du dieses Herzlich Willkommen nicht an, wenn es denn da ist, wenn es denn von einer Seite da ist? Dazu gehört aber auch, das ernst zu meinen und mich so zu akzeptieren, wie ich bin und auch zu akzeptieren, dass ich jemand bin beispielsweise, ich werde einen Teufel tun und meine Kultur und meine Religion und sowas ablegen. Ich bin kein assimilierter Typ. Bei mir zu Hause wird Arabisch gesprochen, ich bin Muslim, an mir ist alles so arabisch, wie es nur sein kann. Ich bin fein damit, dass meine Nachbarn Asiaten sind, die anderen Polen und die anderen Deutsche sind und das bei sich so machen, wie sie es für gut und richtig halten. Und das ist auch gut und richtig für die, so wie meins gut und richtig für mich ist. So, und dieses Willkommen beinhaltet aber auch für mich, dass unsere Schwestern jetzt im weiten Sinn nicht Türen vor der Nase zugeschlagen bekommen, weil sie ein Kopftuch tragen und nicht irgendwie kaputt gemacht werden, weil die sich bedecken. Und dazu gehört auch von unserer Seite aus, dass keiner meint, dass jetzt irgendwie Freiwild ist, weil die sich freizügiger kleidet. Und ich muss nicht diesen Minirock, dieses Minirock-Beispiel bringen, was so lächerlich ist, als ob es nur das eine oder das andere gäbe. Sie bedeckt sich halt nicht so, wie du es für richtig hältst. Das ist nicht dein Business, Alter.
Ende des Tages ist, also meine persönliche Meinung ist in dem Fall, jeder kann das machen, was er oder sie für richtig hält. Was nicht geht in jegliche Richtung ist, zieh bitte den Minirock an, ich will mit dir rausgehen, nur wenn du den Minirock anhast, oder bedeck dich bitte, weil ich will das von dir. Das ist so in beide, also das ist was ich meine.
Weißt du, was krass ist? Dieser Satz fällt ja nur, wenn ich den Hijab vorher benenne. Du wärst auf diesen Satz ja auch niemals gekommen, wenn ich irgendwie Minirock nur gesagt hätte.
Nee, du hast den Kopftuch genannt.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Genau, aber ich meine, das ist halt so dieses ganz normale Ding, ja, du kannst mir doch nicht erzählen, dass sie das freiwillig macht. Ja, sie macht das auch, weil es eine religiöse Pflicht ist. Und was ist das scheiß Problem daran?
Ja, aber es ist eine Freiwilligkeit, wenn sie sich diese religiösen Pflicht für sich entscheidet, dann ist es
ich
eine Freiwilligkeit.
Ich bin voll bei dir. Und wir können auch darüber reden, dass es das umgekehrt gibt, dass es Männer gibt, die das von ihren Frauen verlangen. Das gibt's ja auch.
Aber das sind
und dann
macht man nicht, Punkt. Man macht dann, auch nicht, das meine ich, aber die Kartoffel darf seiner Frau auch nicht sagen.
Ich bin vollkommen bei dir. Und das ist trotzdem nicht mein Business, wenn die darüber gesprochen haben und er sagt, pass auf, mir wäre das wichtig und sie sich das dann gibt. Es ist ja auch eine Beziehung am Ende des Tages. Klar. Was ist eine Beziehung anderes als irgendwie eine Romanze mit Bedingungen? Ich habe die Bedingung an diese Beziehung. Ich habe die Bedingung, du schläfst mit keinem anderen. Und das ist die Bedingung, die meisten von uns in einer Beziehung haben, wo andere wiederum sagen würden, ja, das ist jetzt auch ein Kontrollmechanismus. Ja, voll. Das kontrolliere ich absolut. Ich will das absolut. Ich will absolut, dass meine Frau und ich nur miteinander sind und nicht noch irgendwo draußen uns Appetit holen.
Wenn du vorher gesagt hast, du lässt niemanden in deine Wohnung rein, auch nicht deine engen Freunde, oder?
Niemanden,
okay.
Außer jetzt Cousins, Cousinen.
Also wirklich nur Familie.
Ja.
Okay.
Wisst ihr, was ich mir tatsächlich wünsche? Das geben wir die ganze Zeit so. Ich will zum Beispiel keinen Angleich der Kultur.
Nein.
Das wünsche ich mir schon immer, weil ich alleine in unserem kleinen Deutschland das total schade finde, dass man so eine schönen Bräuche verliert. Also sei es Dialekte, sind
voll.
Weihnachtsmärkte in
voll.
Süddeutschland, weißt du, so,
voll.
Und irgendwann ist alles so, es muss gleich, und ich bin als Kind viel in Italien gewesen, wie viele Deutsche, und da gab's Boutiquen, ja, die kleinen italienischen Modeboutiquen, da gab's geile Sachen, die hast du hier nicht gekriegt, jetzt gehe ich nach Italien, Esprit, Zara, so, und das, ich wünschte mir eigentlich, dass die Kulturen geschätzt werden und man sich deren auch nutzen darf. Dass
miteinander und nebeneinander leben.
Ich gehe jetzt nach Asien, und dann will ich nicht Italienisch essen, weißt du, ich weiß so. Ich will, dass es geil bleibt und dass diese Bräuche und so, weil das eine Kultur, wie sie schon benannt wird, ist was Wundervolles.
Ich find's auch heftig, diese Diskussion um kulturelle Aneignung. Wenn jemand sich unserer Kultur bedient, fühle ich mich immer sehr geehrt, ehrlich gesagt.
Ja.
Was problematisch ist natürlich, ja klar, kein Araber findet irgendwie in der Öffentlichkeit statt, aber ihr bedient euch der arabischen Kultur, kann man drüber reden, aber ey, wenn ein Künstler irgendwie jetzt arabische Trommeln in seine Musik packt, geiler Typ.
Und das ist nämlich die schöne Brücke jetzt. So langsam würde ich gerne mit dir ein bisschen in Richtung Musik gehen. Und ich habe das im Podcast, wir hatten sowas schon ein, zwei Mal irgendwie. Ich sag immer, in der Musik ist für mich, gibt's natürlich auch Arschgeigen, keine Frage, aber Musik ist für mich eine internationale Sprache.
Ja.
Und egal, wo ich hinkomme, in egal welches Land, sagen die, hey, Hanne, du bist ein geiler Typ. Und ich sag, du auch. Wir reden, weißt du, das ist richtig. Gar nicht. Und man erklettert sich irgendwie in einen Austausch mit meinem nicht perfekten Englisch oder so. Aber es sind, und weißt du, sie müssen mir länger zuhören, weil ich so lange brauche, um auf den Punkt zu kommen, weil ich die Sprache nicht spreche. Aber die bleiben bei mir. Weißt du, das ist keiner, der sagt irgendwie, ja, was bist du jetzt oder so, oder komm mal auf. Nein, das ist so, du machst das geil, wir haben eine Sprache, die Musik.
Richtig, voll, 100%. Also das, da fällt mir gleich mein Freund Oster ein, der Producer. Er ist halt, sagt man Franco-Belgier, also Belgier, der Französisch spricht auf jeden Fall. Sein Englisch ist nicht geil, mein Englisch ist jetzt auch so, okay. Ich dachte immer, es ist geil, bis ich mit Leuten zu tun hatte, die Natives sind. Dann war so klar, okay, es geht so, es hält sich in Grenzen. Aber da war es auch egal. Da haben wir uns auch irgendwie verständigt und irgendwann war es auch scheißegal. Ich schmeiß mal den Laptop an.
Wie Kinder, die sind eigentlich, Kinder machen es richtig. Ne? Du
100%.
Bist auch im Ausland und so, du stellst deine Kinder einfach zu irgendwelchen Locals und die spielen.
Hey, wir waren halt früher auch als Kinder einfach neugierig aufeinander und auf die Welt und das ist irgendwann mal in so eine, das hat sich in so eine Vorsicht verwandelt, die teilweise auch ein bisschen einengend sein kann. Und die hat die Musik aber, finde ich, nicht. Man sitzt halt zusammen im Studio Das gibt's im Sport übrigens auch. Mhm. Da habe ich auch irgendwie Leute kennengelernt, mit denen ich im Leben nichts zu tun hätte, sondern ja, normalerweise.
Das stimmt, weil das ist der Sport sehr gut drin.
Und ja, ist halt geil. Da ist man halt einfach Mensch und man die Skills zählen halt einfach. Ja. Und wenn die Skills sitzen, dann sitzen sie und dann ist auch einfach ein cooler Vibe, einfach eine coole Atmosphäre.
Wie kamst du denn zur Musik? Ich habe erfahren, dein Vater ist Musiker gewesen, wollte offensichtlich nicht, dass du Musiker wirst, wie es auch bei mir gewesen ist.
Dein Vater war kein Musiker.
Nein, aber sie wollten nicht, dass ich Musiker werde. Oder, ja,
by the way,
Mutter, genau.
Happy Birthday,
alles
Mama.
Alles Gute zum Geburtstag, liebe Mutter.
Happy Birthday.
Rose ist heute 75 geworden, stolzes Alter, tolle Frau. Wie kamst du, wo war deine erste Anknüpfung mit Musik, deine Entdeckung deiner Liebe?
Mein Vater war Perkussionist.
Ach, geil.
Auch viel getourt und dadurch war Musik sowieso immer irgendwie ein bisschen präsent.
Spannend auch für dich wahrscheinlich.
Voll.
Klar.
Ich habe immer mit seinen Instrumenten ein bisschen rumgespielt. Das hat so komisch geklungen.
Duftest du oder war er da?
Natürlich nicht, Mann. Aber ich hab's einfach gemacht. Wir hatten so ein Ud zu Hause, so eine arabische Laute, die ich dann kaputt gemacht habe. Da hat er angefangen.
Scheiße, und die sind kacke zu reparieren auch.
Voll, Mann. Aber egal, er war nicht so übertrieben sauer, aber er hat die Sachen dann ein bisschen besser versteckt. Irgendwann in der Grundschule, und das ist jetzt natürlich ein bisschen wack, haben wir Blockflötenunterricht gehabt. Mm, ich habe aber über Blockflöten, Noten lesen und schreiben gelernt, aber auch voll gut. Ich erinnere mich noch daran, wie ich auf Notenblätter gucken konnte und direkt die Melodie im Kopf hatte. Ich
nicht
wusste es voll. Und
kannst bis heute nicht Noten lesen.
Irgendwann, ich kann es halt auch nicht mehr, weil mein Vater hat irgendwann, ich war auch in der Theater AG, es hat mir voll gefallen, es war geil. Und dann habe ich so zu Hause auch angedeutet, dass ich das voll gerne machen möchte. Nein! Meine Kinder machen sowas nicht. Mein Sohn wird kein Künstler, brotlose Kunst, Bettler, blablablub. Nein, das machst du nicht.
Oh,
lass den Scheiß. Leute, die da herkommen, wo wir herkommen, machen richtige Arbeit, ehrliche Arbeit. Und war das Thema erstmal vom Tisch.
Scheiße.
Und dann habe ich irgendwann mit 16 halt wieder angefangen, heimlich Musik zu machen. Habe dann G-Futuristic kennengelernt. Der hat so ein bisschen die Mentorrolle für mich eingenommen auch.
Das war dann so im Studiobereich direkt.
Nee, das war einfach übers Internet. Der kommt ja aus Sögel.
Nee, ich meine so die Art der Musik machen. Zwar Studiomusik oder war das jetzt, hast du dich ans Klavier nochmal gesetzt oder eine
Gitarre? Nee, das war wirklich erstmal Laptop, Fruity Loops und Beats machen, nach Frankreich schicken und ja.
Ja.
Nach Amerika schicken. Ich habe damals auch Eminem Beats ins Büro geschickt. Voll schlechte Beats, aber richtig schlechte.
Auf welcher Platte ist der drauf?
Leider auf gar keiner, verstehe ich nicht, weil manchmal höre ich mir auch Beats so von Leuten an. Ich erinnere mich an so einen Song, den Swiss Beats produziert hat, der so aussah, als hätte man einfach in dieser Pattern Roll von Fruity Loops damals gemalt, ein Bild gemalt und dann, ja, hier nimm, das ist jetzt der Beat, gib mir Geld dafür. So ganz freche Placings einfach, aber nö, bei mir hat es leider nicht fürs Eminem.
Müssen wir mal mit Marshall sprechen, wenn er nächste Woche da ist.
Ja, das der Arsch.
Ja, ich bin auch noch sauer.
Ich habe das als Paket per Einschreiben dahin geschickt.
Nein, echt?
Nie eine Antwort bekommen.
Nee. Aber egal, ich habe das auch gemacht für mich, so für meinen Seelenfrieden.
Ja,
das war mir einfach sehr wichtig, das zu machen. Und ich habe es dann gemacht. So habe ich auch damals, meine allerersten Beats habe ich auch Bushido gegeben. Mhm. Einfach so, waren voll kacke, da war nicht mal Takt drin. Aber ich habe es, egal, man, sind meine Beats. Und die habe ich gemacht und sind gut so.
Klar.
Ja, wie gesagt, G-Futuristic erstmal, da wirklich teilweise nur 2 Stunden am Tag geschlafen und die Craft einfach gelernt.
Mhm.
Hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass einfach nur Beats machen und nur produzieren sehr limitiert für mich ist. Ich habe dann angefangen, wollte unbedingt Filmmusik machen. So. Und das hat sich dann dahin entwickelt, dass jetzt das nächste große Ziel ist, irgendwann meine Stücke von einem Orchester aufführen zu lassen. Aber auch so Welttournee wäre schön.
Mhm.
Einfach große Orchester, gute Orchester, professionelle, die meine Musik spielen. Also wirklich einfach Orchestermusik.
Sie scheinen doch dafür geschrieben zu sein. So die Sachen, die ich von dir gehört habe, die sind für Orchester geschrieben.
Ja. Und die erzählen auch immer eine Geschichte, wenn man darauf achtet. Das ist immer so eine Storyline.
Mhm. Transkribierst du deine Musik?
Nee.
Okay.
Leider noch nicht, aber ich muss es jetzt bald machen. Weil das Problem ist...
Scheißhaufen Arbeit, vermutlich.
Ja. Ich würde es jetzt demnächst, bevor ich es jetzt selber lerne, meinem Kumpel Tom Stöwe schicken. Der ist Komponist auch. Der hat, wie heißt denn dieser Hitler-Film? Er ist wieder da. Der hat das zum Beispiel komponiert.
Ach, krass, okay.
Der hat in Berlin wächst kein Orangenbaum komponiert. genau, der kann das halt machen. Dem schicke ich halt die MIDI-Dateien rüber und der kann mir das dann transkribieren.
Den Film habe ich noch nicht gesehen von Kida. Ist der schön? Ich habe den leider nicht.
Hä? Nein.
Nein?
Okay. Cheesy.
Echt? Okay.
Ja, ich fand den ganz cool am Anfang. Ja. Aber da gab es dann so eine Szene, ich spoiler dich einfach, ist mir egal, ich spoiler alle immer. Ich habe auch gespoilert, dass Captain America gestorben ist.
Nein.
Ich habe es allen gespoilert. Ich bin aus dem Kino gekommen, habe es in meine Story gehauen.
Oder was Iron Man?
Was? Iron Man, stimmt, ich habe Iron Man gesagt.
Oh, noch 5 Spoilern hier.
Nee, ich habe es damals geschrieben, Iron Man, dann waren alle voll so, was soll denn das? Ja, ich spare dir Zeit, Dicker. am Anfang ist ja diese Sequenz.
Piep. Spoiler Ende.
Ich könnte jetzt noch mehr Sachen spoilern, weil es gibt so Dings.
Ich habe das Gefühl, es macht ja auch richtig Laune.
Es gibt Sachen, die ich erzähle später, wenn die Mikros aus.
Okay. Und woran ist dann Iron Man gestorben? War es eine Grippe oder war es dann doch ein Autounfall?
Es war, kennst du das, wenn du dir zu tief ins Nagelbett schneidest? Ja, und der hat dann Gartenarbeit gemacht und hat sich entzündet und er ist daran gestorben.
Das ist ein Kacktod. Ja, das ist echt Kacktod.
Man kann es nicht mal angeben.
Nee, und das macht auch kein Comic geil. wann war dein erstes Release? Ich glaube, es ist so ein Moment, wenn du was deine eigene, damals wahrscheinlich sogar noch CD
meine in der Hand ganz hast. Eigene oder etwas, wo ich drauf produziert habe.
Die erste CD, die du im Laden in der Hand gehabt hast und gesagt hast, da bin ich drauf.
Ich war nicht sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Aber das allererste Ding war digital. Das war kurz nach meinem 20. Geburtstag, glaube ich. 2000 und ein paar zerquetschte. 2013 müsste das gewesen sein, war das allererste Placing in Frankreich. War auch ein Newcomer, der bei Roff unter Vertrag stand damals. War cool. Ja. Das erste Release auf CD war auf dem Hirntod-Sampler. Blockmonster und so.
Ah, okay.
Das ist Musik, die ich jetzt selber nicht unbedingt höre, aber Block selber ein lieber Typ. Ja. Ich habe da einen Remix drauf gemacht.
Okay.
War immer ein Struggle, Alter. Ich und Placings. Es war immer, die großen Sachen standen immer im Raum. Ich hatte auch schon mit Wiz Khalifa und so gequatscht und Beats hingeschickt und die wollten was drauf probieren. Roff war eigentlich mein allererster Künstler, der gesagt hat, ey, der Beat ist geil, den blockst du mir. Und dann waren 6 Monate vergangen und es sollte dann auf Padre de Rap Game erscheinen, auf diesem Album, was dann auch irgendwie Platin und bla 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 gegangen ist. Das Album kommt raus, ich bin nicht drauf. Oh. Es war so frustrierend, ich habe den Beat so lange blockiert gehabt und so. Ich habe es auch jedem erzählt, es war wirklich das erste Mal und es hat mich damals auch gelehrt, es nicht jedem zu erzählen, einfach die Fresse halten, bis draußen ist.
Das ist
dann,
das, was man wirklich lernen muss, ne?
Genau. Das erste Ding, wo ich wirklich dachte, ey, wenn das passiert, springe ich in die Luft, es war tatsächlich das Kollega-Placing 2018 auf
18 war Monument.
Monument, genau, auf dem Monument-Album, auf dem auch Arab Music und so produziert haben. Großes Projekt einfach, cooles Projekt auch. Ist auch etwas, worauf ich dann stolz war schon irgendwo, aber ich bin nicht in die Luft gesprungen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, von dem ich dachte, dass ich es haben würde. Es war einfach so, ja, jetzt ist es halt passiert und jetzt ist nichts anders. Ist einfach alles immer noch gleich. Die Playstings sind danach
aber
jetzt auch nicht...
Aber es macht Bock, weiterzumachen, oder?
Es geht. Ich mache nicht mehr gerne Beats. Ich bin nicht mehr der Typ, der irgendwie zu Hause sitzt, Beats macht und die verschickt. Ich habe das davor jeden Tag gemacht.
Aber ganz ehrlich, also ich kann... Auch aus eigener Erfahrung, ich hatte ja auch mal so ein bisschen beatmäßig unterwegs gewesen. Du bist halt, sorry für die Beatbauer, aber für mich war es zu limitierend.
Voll.
Ja, aber es ist gut, Handwerk zu lernen.
Es geht in dieser Musik halt um die Sprache, den Inhalt der Sprache. Ja. Und wir sind Musiker.
Richtig.
Da haben wir zu wenig Platz. Richtig. So muss man das einfach
erklären. Voll. Und ich fühle mich in der Produzentenrolle.
Verzeihung.
Ja, alles gut.
Ich fühle mich in der Produzentenrolle weitaus wohler als in der Beatmaker-Rolle. Ich habe mich nie als Beatmaker gesehen. Ich wollte immer wenigstens, schick mir die Spuren zurück, dass ich wenigstens arrangieren kann. Schick mir mal was zurück, dass ich damit arbeiten kann. Yeah. Das passiert ja nicht mal.
Nee, die Releases gemischt, ist raus.
Ja, und dann machen die halt teilweise auch Sachen mit deinen Beats, wo ich mir denke, Dicke, hab mal ein bisschen Respekt vor mir als Künstler, Alter. Yeah. Was soll die Pisse? Ja, warum changest du die Drums, Alter?
Verstehe ich total.
Warum wechselst du die Drums? Ich habe mal... auch nach Frankreich Mucke geschickt, da sagt mir ein Typ, ey, geil, die Drums sind geil, kann ich die benutzen? Nein, fick dich, kannst du nicht benutzen.
Ja.
Bist du behindert, Alter? Bist du hängen geblieben? und ich finde es schon cool, im Studio zu sitzen und da muss der Künstler sich auch öffnen und auch sich meinem Input öffnen.
Du bist auch als Texter unterwegs? Ja.
Ja. Wir müssen gemeinsam schreiben, wir müssen gemeinsam einen Song machen, wir müssen den Song gemeinsam komponieren, wir müssen das Produkt gemeinsam machen. Ja. Und wenn das nicht stattfindet, wenn das nicht funktioniert, dann lass Lass sein, will ich gar nicht. Mhm. Mir bedeutet es nichts mehr, in einem Booklet zu stehen. Mir bedeutet es nichts mehr irgendwie, dass Leute sagen, krass, du hast den und den produziert. Mhm. Scheiß drauf. Hat nicht sollen sein, so wie ich mir das vorgestellt habe damals. Die Träume haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt und verschoben. Aber wenn ich jetzt einfach nur Beats irgendwo hinschicken soll, dann sage ich halt auch, danke, aber nein, danke. Wir können uns aber gerne ins Studio setzen und ich habe Arschwasser, dass nichts bei rumkommt. Mhm. Ich habe richtig Schiss davor. Mhm. Passiert halt einfach. Es gibt Tage, wo ich nicht schalte, wo ich nicht funktioniere. Es will einfach nicht funktionieren und ich bin aber auch über den Punkt hinweg, dass ich mich frage, ob ich es noch kann. Ich weiß, dass ich es kann. Es ist halt einfach ein dummer Tag.
Ich glaube, es ist so typisch, also ich hatte das in letzter Zeit auch wieder viel, diese Angst, ja, also und ich mache immer so einen Spaß, wenn dann irgendjemand da ist und es wird wieder alles gut, wie es sein soll, dann sage ich ihm so, yes, ich hab's doch noch drauf. Aber man denkt teilweise gern, man zweifelt so hart an sich, denkt, okay, vielleicht hatte ich das Peak jetzt meiner Kreativität ausgeschöpft. Kennst du den Gedanke? Das ist
voll.
Und das ist echt hart, den immer wieder zu überwinden. So, ich denke echt so, ich kann gar nichts mehr. Also nicht so, ich bin ein bisschen schlecht gemacht. Ich denke, ich kann gar nichts mehr.
Ich bin voll bei dir. Ich krieg nicht mal meine Snare ausgewählt. Ich krieg nichts mehr hin. Nichts, gar nichts. Nichts will funktionieren. Aber das gibt's. Aber ich erlaube mir mittlerweile auch, dass es das gibt. Und ich will nichts mehr um jeden Preis. Damals war wirklich auch Phasen, wo ich irgendwie, ich war so viel mit Leuten im Studio und es ist nichts bei rumgekommen. Es war frustrierend. Es war wirklich einfach so, ey, warum kann das denn nicht funktionieren? Da sind Leute, die machen seit 2 Monaten Musik und die kriegen Placings und Videos und hin und her. Und ich sitze da und nichts passiert. Einfach nichts passiert. Ich acker so hart. Manchmal ist auch, du willst es zu sehr.
Ja. Ich habe manchmal auch, ist der Vibe im Raum aber auch einfach nicht für dich geschaffen.
Richtig, und da habe ich auch gelernt, wenn der Vibe im Raum nicht für dich ist, geh.
Ich auch.
Ich habe wirklich das aber auf die Ekelhafte.
Aber die sind immer bei mir, schmeiß die raus.
Das ist halt geil, aber ich hatte halt auch die Situation, wo ich wirklich im Nachhinein auch sagen muss, ey, was, du bist doch gar nicht der Mensch, der sich anbietet. Du bist doch gar nicht die Person, die so drauf ist, aber ich hab's gemacht. Mhm. Weil ich dachte, ey, dieser oder jener Künstler kann jetzt meinen Traum erfüllen. Keiner erfüllt dir deinen Traum.
Das ist doch so ein Sog in diesen Musikwelt, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen der Süßigkeitenladen, der einen so reinlockt und voll. Dann.
Ja, wenn du dann scheiße behandelt wirst und wenn dann nichts bei rumkommt, dann ist Kacke.
Nur Zwiebeln.
Ja, dann ist halt einfach scheiße. Dann macht es auch keinen Spaß zu arbeiten. Du zweifelst einfach nur an dir. Es
zerstört Seelen.
Das macht dich kaputt. Das hat mich auch kaputt gemacht. Das war wirklich, ich wollte nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr getraut, irgendwie die DAW aufzumachen oder so. Ich wollte einfach nicht mehr. Bis ich den Spaß halt für mich einfach wieder dran gefunden habe.
Aber wenn ich uns jetzt da so ein bisschen vielleicht weiter runterziehe, jetzt gerade die letzten 1,5 Jahre mit dieser scheiß Pandemie und so weiter, wir haben es gerade von Versagensängsten, hat, glaube ich, auch relativ viel mit ganz, ganz vielen Menschen gemacht, die künstlerisch tätig sind, die kein Output mehr nach draußen liefern konnten, die nicht mehr gehört wurden. Ich meine, wenn man sich Charts und Spotify und den ganzen Zeug anschaut, da passiert nicht mehr viel in den letzten 1,5 Jahren. Kreativität scheint irgendwie gestockt zu sein. Und man kriegt immer wieder mit in den letzten Monaten, Jahren, dass es den Leuten gerade echt nicht gut geht da draußen, vor allem im künstlerischen Sektor, weil die meiner Ansicht nach extrem alleingelassen worden sind. Also man hat sich um alle gekümmert, aber um die Künstler, die Hofnarren, darauf war geschissen. Also auf alles, was irgendwie entertaining, wenn es nicht gerade die ganz großen Fußballstadien waren oder die RTL-Produktion, war einfach, da war,
hey,
war
die Feierabend. Schauspieler waren gefickt, ja, die Musiker waren gefickt, alle die für schöne Abende sorgen, wenn man gerade irgendwie mit seinen Liebsten sein möchte. Ja, fickt euch halt. Also fickt euch, geht. Guckt, wo ihr bleibt.
Eigentlich hätten die in der Zeit nach oben gestühlt werden müssen, sagen, komm, gib uns was in dieser tristen Zeit, gib uns ein Lachen, gib uns ein Wein, gib uns ein.
Aber die Möglichkeiten sind da. Ja. Man hätte das machen können. Man hätte sich was einfallen lassen.
Aber man hätte nicht viel Geld damit verdient. Das ist das Problem wahrscheinlich.
Ja, eben.
Klar, weil keine Corporates irgendwelche großen Touren gesponsert hätten können und die Hallen wären nicht ausverkauft oder gab ja keine Hallen. Und ich habe gerade so ein bisschen, also ich hatte gehofft, als es wieder besser losging, ich hatte gehofft, als dann die ersten großen Releases anstanden, auch aus Amerika, dass diese Kreativität sowas von weghaut, dass die mit Platten kommen, wo mich alles zerstört. Und was passiert? Mediokre Scheiße ist passiert.
Die Sache ist doch aber auch, dass sich das dahingehend entwickelt hat, dass man so in Kollektiven zusammenarbeitet. Der Künstler hat jetzt den Produzenten und man arbeitet nur noch mit dem Produzenten. Mhm. Ich finde, dass ein Vibe auch durch Rotation entsteht. Man sitzt zusammen im Studio, dieses neue Kennenlernen. Für mich ist die allererste Studio-Session mit jemandem eine Therapiesitzung. Mhm. Ja. Wir quatschen mehr, als dass wir Musik machen. Aber das gehört für mich zu einer Zusammenarbeit dazu. Lass mich deine Vision verstehen. Versteh meine Vision. Guck, was ich mache. Guck, wo ich hin will. Guck, wo du hin willst. Treffen wir uns. Was beschäftigt dich gerade im Leben? Weil, ja, wir können alle über geile Autos und so Musik machen. Singen, rappen, egal was es ist. Aber was beschäftigt dich wirklich? Lass dieser Scheiße mal ein bisschen Tiefe geben, woran sich jemand auch festhalten kann.
Warum
und
passiert
die einem das halt
nicht? Warum passiert im Deutschrap gerade gefühlt überhaupt nichts?
Weil sich die Leute zumachen. Die Leute haben sich verschlossen. Du hast gar keine Möglichkeit mehr, mit irgendwelchen Leuten zu arbeiten teilweise, weil die haben ihre Produzenten. Und ich kenne das auch von anderen Produzentenkollegen, dass sie sagen, ey, G-Futuristic hat mir mal gesagt, ja, es hätte die Möglichkeit gegeben, was mit Hafti zu machen, aber er macht doch mit Besersien und die machen geile Sachen, wo ich gesagt hätte, ey, ja, dann lass doch zu dritt machen. Lass mich die neue, die Prise, die dieses...
Brise Salz in deiner
Suppe. Die Brise, die, ja, die neue Brise Salz sein. Oder ein bisschen anderes Gewürz sein. Das ist doch cool, das ist doch in Ordnung. Ich nehme denen ja jetzt nicht die Arbeit weg.
Es ist tatsächlich wie das, was wir den Wirtschaftsboys vorwerfen. Weißt du, da gibt's die Großen und die dominieren alles. Das ist in der Musik lustigerweise bei denen, die gegen die schimpfen, wird's genau gleich gehandhabt. Diese großen Teams sind stabil.
Ey, das Ding ist doch aber auch, dass der Weg dahin abgefuckt war. Ich verstehe das auch.
Ich verstehe es
auch. Wer hat auf uns geguckt als Producer? Mhm. Wer hat auf uns geguckt? Mhm. Niemand. Wir waren scheißegal. Ich finde es gut, dass es sich dahingehend entwickelt hat, dass Leute sagen, ah krass, Judy hat produziert.
Mhm. Ja, finde ich krass. Auch super.
Wir durften damals nicht mal Tags reinhauen. Die waren so, nein, Tag, ohne Tag. Mach mal ohne Tag. Wenn ein Tag drin ist, will ich den nicht haben. Bei Garrett hat es, G-Futuristic hat es viel gemacht. Sein Tag war auch geil. Da haben die Leute irgendwann mal kapiert, ey, das klingt cool.
Ja.
Aber ich kenne das noch so, dass Leute gesagt haben, mit Tag will ich nicht. Keine Ahnung, jetzt mittlerweile ist das ein Selling Point. Mm. Hey, Jumper hat produziert, krass. Mm. Der hat produziert, krass. Ja, natürlich krass, weil wir alle unseren eigenen Sound haben. Guten Morgen.
Ja.
Guten Morgen. Wir haben Trap gemacht, da haben die hier noch irgendwie auf 90 BPM Boom Bap gerappt, was ja auch seine Daseinsberechtigung hat.
Ja.
Wir haben den Pop aus Amerika gemacht, als der Pop in Amerika noch geil war und in war.
Danke,
und keine Ahnung.
Danke für diesen Satz.
Und also, ihr hättet nur auf uns hören müssen.
Ja.
Ihr hättet uns einfach nur die Möglichkeit geben müssen und uns den Raum geben müssen und euch uns anvertrauen müssen und da wäre geile Scheiße passiert. Aber wollte niemand.
Ja.
Dann braucht sich keiner zu beschweren, dass dann Kacke bei rumkommt.
Ja.
Sorry.
Ja.
Ich bin beim Rappen ein sehr textlich verhafteter Mensch, deswegen konnte ich mit dem Frankreich-Rap nie so wirklich was anfangen, weil ich einfach nicht verstanden habe, weil ich kein Französisch spreche. Aber ich durfte mal Shuriken live produzieren von IM, das war großartig. Der kam auf meine Show, weil ein anderer Künstler ausgefallen ist und der war gerade auf Tour mit Freundeskreis damals. Geiler Typ. Egal.
Ihr seid gut unterwegs beide, ich habe ein bisschen Ehrfurcht.
Nein, wir sind einfach nur fucking alt, keine Ahnung. Textlich gesehen ist es so, wir haben ganz, ganz, ganz großartige Wortakrobaten da draußen. Wo wir damals, als wir Kurchose das ganze Ding mit angefangen haben, die Leute konnten einfach mit dem Wort nicht so umgehen, weil es nicht da war. Und jetzt ist es da und wir sind so großartige Wortakrobaten. Und ich habe vorher einen genannt mit Kolle, die wirklich dies können, die mit Worten umgehen können. Und alle erzählen, also alle ist wieder generalistisch, erzählen die gleiche Scheiße von ihrem roten Ferrari. Und ich denke mir...
Weil das ein Ziel war, glaube ich. Es war so,
ja, aber
guck mal, diese sind Leute.
Das Ziel ist auserzählt.
Ich bin voll bei dir, aber es sind Leute, die keinen Zugang zu dieser Gesellschaft hatten.
Ja.
Die ganzen Kanaken, die jetzt Musik machen, die will keiner sehen. Die wollen uns auch heute nicht in den Büros sehen. Wir dürfen Künstler sein und wir dürfen böse gucken, weil, haha, ich verstehe, das ist Kunst, ja, der kann gut böse gucken, das könnt ihr gut. Aber die wollen uns nicht in dem Büro, die wollen uns nicht in dem Büro sehen.
Das ist nicht mein Glaube.
Was für Stories sollen die Jungs erzählen? Die haben Scheiße gefressen, dem wurde erzählt, dem wurde dieses Scheißbild verkauft, wenn du den Ferrari hast, bist du genug.
Ja,
wenn du das
Jahren
hast, bist du
Biss.
Genug.
Nicht beim 10. Album, nicht beim 11. Album.
Verkauft sich.
Ach, ich kann es nicht mehr.
Es verkauft sich, keine Ahnung, so wahrscheinlich auch ein bisschen hart.
Ihren künstlerischen Wille, ihren Antrieb verloren.
Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Was war denn so das letzte deutsche Rap-Ding, das euch wirklich umgehauen hat? Wir gucken extra mal weit nach hinten, dass wir keinen dissen, der gerade draußen ist. Was waren so in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sowas, was wirklich...
Yeah.
Tour natürlich immer, den finde ich für mich so...
Ich arbeite gerade mit einem Künstler, den ich interessant finde. Der hat noch nichts öffentlich rausgebracht, aber den kann man auf dem Schirm behalten. Das ist Napo. Der ist textlich einfach sehr, sehr gut. Der hat einen geilen Vibe in seiner Musik. Sonst finde ich, das, was du sagst, dieses Textliche, ist mir auch sehr wichtig. Aber ich finde, ich guck mir halt die verschiedenen Sparten an. Ich finde auch einen Shindy krass, der mit weniger Worten Bilder malt.
Ja, ja.
Ich finde Leute krass, die mit vielen Worten Bilder malen. Ein Kollege benutzt viele Worte. Das ist jetzt kein Mann, der irgendwie nur mit der Metaphorik von zwei Worten arbeitet.
Nee.
Das ist cool. Das ist krass, was der macht. Savage ist krass, was der macht. Klar ist krass, was der macht. Sido ist auch krass, was der macht. Der macht es auf eine simplere Art und Weise. Der macht eigentlich textlich ganz simple Sachen, die aber ist auch Masterclass. Das ist auch heftig, was der macht. Ja. Das setzt sich nicht einfach hin und schreibst einen Sido-Text. Ja. Das macht Sido aber. Ja. Und es macht ihn aus.
Prinz P ist natürlich
einer. Prinz P auch heftig.
Göttlich noch
ist. Heftig. Ja. Aber so die letzten Shindy-Sachen fand ich sehr gut. Ja, ja. Ich fand die richtig gut.
Weiß irgendjemand, was in der Shindy-Box drin ist für 257 Euro?
Ernsthaft zu teuer?
12. November kommt sie raus. Krass. Steht nicht drin, was drin ist. 257 Krass. Euro, die teuerste Box aller Zeiten. Keiner das weiß, was drin ist.
Wert. Ist wahrscheinlich auch das Asset der Box, die teuerste Box zu sein.
Ja, natürlich, natürlich.
Schätz mal,
Shireen David hatte das ja auch irgendwie so voll die unnormal teure Box. Finde ich übrigens auch cool. So, ich finde den Lifestyle, den sie da propagiert, wie bei vielen anderen Rappern, nicht geil. Also jetzt nicht nur sie als Frau, weil das dann immer, ja, wenn eine Frau das macht, nein.
Nein.
Ich finde es auch nicht geil, wenn die Typen das machen und erzählen, wie geil Drogen sind. Ja. Bei den Jungs wie Samra und Kapi, ich krieg das Kotzen, wie die da über Tilidin rappen und ich höre mich an wie mein älterer Bruder damals, als er zu mir gesagt hat, es verdirbt die Jugend.
Ja.
ich weiß nicht, ob das cool ist, Mann. Ich weiß echt nicht, ob das...
ich glaube halt, sie haben es einfach nicht mehr nötig, das verstehe ich nicht. Sie hätten es nicht nötig, sie könnten so viel geilen Scheiß raushauen, aber das ist, glaube ich, nur auch ein alter, weiser Mann, der sowas...
Ich glaube aber auch, dass vielen Künstlern, ja, die haben dieses eine Talent, aber die sind nicht dreidimensional. Die sind eindimensional, die können halt dieses Musikding ganz gut, aber wenn du dir ein Interview setzt, dann kommt nicht viel Gutes bei rum. Ja, das Standing, was man sich da als Künstler erarbeitet, gibt dir eine Stimme. Und dieser Stimme kannst du unheimlich viel machen. Und wenn du über den Kram rappst oder singst oder sonst was, schauspielst oder so, nutzt die Interviews, die Fläche wird dir geboten, nutzt diese Plattform, die dir geboten wird, durch deine harte Arbeit natürlich, um was Gutes zu machen. Ja. Sag mir, ich will nicht in deiner Musik hören, was für einen geilen Ferrari du fährst und außerhalb deiner Musik hören, ja, wenn du nur genug machst, dann schaffst du das, fick dich. Erzähl das mal Leuten, es gibt einfach Leben, die abgefuckt sind, die nicht die Möglichkeiten geboten bekommen, die du irgendwann geboten bekommen hast. Und das heißt nicht, dass dein Leben nicht abgefuckt war. Du hast irgendwann eine Möglichkeit gesehen und heftig, dass du sie genutzt hast. Weil wir wissen alle, wie viele Möglichkeiten haben wir slippen lassen.
Ja,
wie viel? Absolut, du hast die genutzt. Allergrößten Respekt davor. Ich bin kein Fan von diesem Bashing. Ja, privilegierte Sicht. Dicker, du hast diese privilegierte Sicht, in der du jetzt hockst, hart erarbeitet, sehe ich. 100%. Nutzt die aber auch ein bisschen dafür, um zu sagen, ja, ich habe über Tilidin gerappt, das war Teil meines Lebens und es ist eine abgefuckte Scheiße. Das macht Menschen zu Zombies. Ich habe gesehen, wie Leute zu Zombies geworden sind. Also, die sind kaputt gegangen, Mann. Koks, ich habe Freunde gehabt, die so herzensgute Typen waren, die waren unerträglich auf Koks. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, nach einem Gespräch mit einem Koks, oh, das war jetzt aber ein Gespräch, da habe ich richtig was mitgenommen. Das war, ich fühle mich wie neu aufgeladen. Gibt's nicht. Ist einfach unerträglich. Aber erzähl diese Geschichte auch. Ja, Koks verkauft, hin und her, bla bla bla. Cool, verstehe ich. Und während dieser Zeit, als ich das gemacht habe, ist das und das passiert. Und da sind Leute gestorben. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, irgendwie einfahren zu müssen. Auch wenn es dann nicht cool ist. Und auch wenn das bedeutet, dich ein bisschen nackt zu machen. Aber du hast ein bisschen Verantwortung als Künstler auch.
Ich habe dich vorher gefragt, ob wir ein bisschen über Religion sprechen können, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, wie ich finde, und für mich auch sehr interessant ist, auch wenn wir heute wahnsinnig lang, glaube ich, quatschen.
Ja, vielleicht teilen wir auch, aber ich finde es sau spannend.
Ich finde es auch.
Ist so schön, mit dir zu
quatschen. Ich finde schon fast, wir haben so viele Themen angeschnitten und wir können die gar nicht in aller Breite irgendwie
diskutieren. Ich wollte auch noch über Sport und alles, aber das geht so
ganz. Da müssen die Leute auch nachsichtig mit mir sein, bitte. Wir können immer nur anschneiden, leider.
Yeah. Ich habe sogar Bock, irgendwann mal eine Sondersendung zu einem Thema mit dir zu machen.
Also sehr gerne.
Wir hatten vorher das, was mir vorher noch eingefallen ist, produzieren im Studio. Das ist auch der Grund, warum wir hier immer im Studio treffen mit den Leuten und keine Telefon-Podcasts oder FaceTime-Podcasts
machen. Hasse ich auch.
Wir brauchen die Energie. Wir brauchen, in die Augen zu schauen.
Und das ist Energie, er sagt es gerade voll. Ja, dieses Studio-Ding ist einfach ganz anders. Ja, und da die Beats sind immer, also wenn ich Beats irgendwie im Studio gemacht habe oder Musik im Studio gemacht habe, die war immer so viel simpler aufgebaut, aber klang immer so viel geiler als das, was ich zu Hause habe. Yeah. Dann habe ich zu Hause irgendwie 100 Spuren, jetzt auf übertrieben. Und im Studio hast du auf einmal irgendwie nur rein Musik, lass es 20 sein, lass es 15, lass es 10 oder 5 teilweise sein oder 3 sein. Ja. Das klingt so krass, weil der Vibe da ist.
Ja, voll. Thema Religion.
Thema Religion ist für dich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Du hattest auch geschrieben, zu einer gewissen Uhrzeit, kann ich gerne machen, aber ich muss oder möchte um die in die Uhrzeit beten, wenn das okay ist für euch. Auf der einen Seite fand ich so, Alter, warum fragt er, ob es für mich okay ist? Das dachte ich so, das ist so, warum musst du das fragen? Also es ist ja selbstverständlich, wenn du was tun möchtest, dann tu das und wer bin ich, das zu verbieten oder zu sagen, das ist nicht okay für mich. Und auf der anderen Seite zeigt es ja auch, dass es dir wirklich wichtig ist. Und erzähl mal so ein bisschen, welche Rolle Religion in deinem Leben spielt und der Glaube. Religion ist vielleicht auch, also für mich ist, vielleicht fange ich mal kurz an, Religion ist für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich bin katholisch erzogen, bin aus der Kirche irgendwann ausgetreten, aus dem Grund wegen der Aufarbeitung mit dem Kindesmissbrauch, wegen dem Thema, wie sie mit Homosexuellen umgehen, wegen dem Thema Krieg etc. Habe es nicht mehr ertragen, habe damit auch echt ein Problem mit Religionen an sich. Glaube an den Glauben, dass das wichtig ist für viele Menschen, habe da einen hohen Respekt vor und finde es immer wahnsinnig interessant, wenn vor allem jüngere Menschen, so wie du ein jüngerer Mensch bist, das Thema wirklich leben, weil ich habe viel erlebt in Glauben, gerade auf der arabischen Seite, wo es eher Attitüde ist und wenn es reinpasst, macht man es und natürlich fastet man mal kurz, aber Alter, heute Abend was saufen gehen, ist kein Problem, kriegt ja niemand mit so. War meistens, also meine Erfahrung war es meistens Attitüde, weil es dazugehört, um in dieser Gesellschaft anerkannt zu sein und nicht ausgehört. Bei dir hatte ich von vornherein nicht das Gefühl, dass es so ist, sondern dass es wirklich ein tiefer Glaube ist und ein ehrlicher Glaube ist.
Das hast du auf jeden Fall gut erkannt, zumindest behaupte ich das von mir. Wenn ich jetzt über Religion rede, dann würde ich in meinem Fall auch nicht von Glaube, sondern wirklich von einer Überzeugung sprechen. Ich bin kein Paragraphenreiter, also es gibt immer Leute, die, es gab diese Salafismuswelle. Und dann wollen Leute mir erzählen, es ist nicht erlaubt, wenn du deine Hose auf die Art und Weise trägst und deine Haare auf die Art und Weise schneidest und ich sag, mach mal meinen Schöpfer bitte nicht so kleinlich. So. Die ist immer, du musst so, sonst kommst du in die Hölle. Fick dich ins Knie. Okay, so, fick dich ins Knie. Ich bin nicht der Typ, ich hab dich jetzt auch nicht als, astaghfirullah, als Gott erkannt, dass du jetzt anfängst, über Menschen zu urteilen, aber das Erste, was ich gelernt habe, war, dass Gott urteilt. So. Ich kann mir ein Bild machen, ich kann mir meine Vorurteile natürlich auch bauen, von denen ich absolut nicht frei bin und diese ganzen Fehler und die Festgefahrenheit in meiner Kultur und teilweise auch in den religiösen Aspekten, davon bin ich nicht frei. Aber ich bin nicht der Typ, der Leuten erzählt, wann sie in die Hölle und wann sie in den Himmel kommen. Hätte ich auch gerne umgekehrt natürlich von den Leuten zurückbekommen. Aber das ist eine Überzeugung von mir. Für mich ist dieses Ding, dieses Islam-Ding nicht, ja, es könnte ja sein. Das ist für mich einfach meine Lebensrealität. Das ist so. Für mich steht außer Frage, ob es einen Schöpfer gibt. Es ist für mich sehr logisch, dass es einen Schöpfer gibt. Und wir können uns dann darüber unterhalten, ja gut, jetzt hast du deinen Schöpfer und der will von dir, dass du 5-mal am Tag zu dem betest und dann sollst du auch noch fasten. Ey, ihr habt einen Punkt, verstehe ich voll. Und den interessiert's, was du isst und den interessiert dieses und jenes und bla. Ihr habt einen Punkt, safe, klar. Und trotzdem lebe ich das so und glaube daran und möchte auch daran glauben und bin auch davon überzeugt. Und wenn morgen die Wissenschaft zu 12 Millionen % beweisen könnte, ja, der Islam, das ist gar nicht so, habt ihr für mich nicht ansatzweise den Beweis erbracht, dass wir keinen Schöpfer haben. Keine Macht, die uns geschaffen hat und die uns all das in dieser Perfektion überlassen hat, einfach mit einem freien Willen. Ja, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Schlechtes? Ey, willst du freien Willen oder was willst du? Es gibt immer eine Kritik. Warum will er von euch, dass ihr betet? Wenn es nicht so wäre, ja, wenn es einen Gott gäbe, dann würde er doch wollen, dass man betet, weil ich würde wollen, dass man mich anbetet. Es gibt immer einen Kritikpunkt in diese Richtung. Und es gibt Kritikpunkte, die durchaus angebracht sind. Ich sage nicht nein, auf keinen Fall, das kann man nicht so stehen lassen. Für mich, meine Weltanschauung ist, dass es diesen Schöpfer gibt und dass es diese, dass er uns diese Art zu leben über Tora, Bibel und Koran überliefert hat. So, ob man die jetzt es gibt dieses Beispiel und haben viele Leute erlebt, vor allem viele muslimische Leute, ich kann jetzt von anderen Glaubensrichtungen nicht sprechen, gibt es diesen Hodja, diesen Imam in der Moschee, der immer so, nein, ihr müsst es so machen. Warum ist die Lesart von diesen Leuten, die Lesart des Korans immer, ja, ayyuhalladina amanu, also dieses Dings da, oh ihr, die ihr glaubt, macht das und das, anstatt ja, ayyuhalladina amanu, wie wenn ein liebender Vater zu seinem Kind spricht. Geh nicht diesen Weg, geh lieber diesen Weg. Ist besser, wenn du diesen Weg gehst. Aber mach deine Erfahrung. Weil du hast einen freien Willen, mach deine Erfahrung. Und dann immer gleich, Hölle, Hölle, Hölle. Je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto klarer wurde mir, wie entspannt diese Religion eigentlich ist. Kein Zwang in der Religion. Ich guck um mich rum, nur Zwang. Sie muss so machen, er muss so machen. Wenn er nicht so macht, Hölle, fick dich ins Knie. Hast du da mal reingelesen? Weil ich habe jetzt selber reingelesen. Da ist nichts davon. Nichts davon ist Zwang. Du musst, sonst Hölle. Es heißt, eure Belohnung ist euch sicher. Auf jeden Fall, egal was passiert. Selbst wenn ihr einen Sandkorn von hier nach da gebracht habt und der was Gutes bedeutet hat, diese Belohnung kriegt ihr. Bestrafung behalte ich mir vor. Vielleicht werdet ihr bestraft. Nicht Hölle. Hölle, auf jeden Fall Hölle. Vielleicht werdet ihr bestraft, aber wir reden über Tyrannen. Wir reden über Leute, die Menschen töten, Menschen unterdrücken, Leben beenden, Leben zerstören. Nicht wahr? Ah, der hat jetzt das und das gemacht. Hölle. Geil. Wie schnell geht es bei euch? Das ist doch nicht entspannt. Das macht doch mein Leben nicht einfacher. Ich finde, Religion ist etwas, das das Leben vereinfachen soll und das gesellschaftliche Miteinander regeln soll. Imam Ali a.s. hat gesagt, die Menschen sind entweder eure Brüder im Glauben oder eure Ebenbürtigen in der Schöpfung. Geht ihr so miteinander um? Gehen wir so miteinander um? Na, der ist so und so. Der ist so und so. Ich bin Schiite. Der ist Schiite, mit dem würde ich nicht beten. Der ist Sunnite, mit dem esse ich nicht. Was soll das? Was ist das für eine Art und Weise, miteinander umzugehen? Ich habe das selber. Ich habe den Satz gedroppt und es war ein ehrlicher Satz. Das ist nicht edel von mir oder so. Ich bin mir dessen sehr bewusst, aber wir haben alle immer so diesen Anspruch, ich muss edel sein, das ist so meine Persona, das würde ich niemals sagen. Aber das war ein ehrlicher Moment, als ich gesagt habe, als ich danach gefragt wurde, im Kontext vom Glauben, irgendwie ist mir Atheismus unsympathisch. Das ist so ein Punkt, wenn ich mich mit Leuten hinsetze und die mir sagen, ey, ich glaube nicht an Gott, das ist immer ein Punkt, der mir unsympathisch ist. Einfach aufgrund meiner Weltanschauung und meiner Lebensrealität.
Aber deswegen ist der Mensch in dem Moment nicht weniger wert für
absolut
dich.
Absolut nicht. Genau. Mit welchem Recht?
Ja, das ist ja die Sympathie. Sympathie mag ja da sein.
Mit welchem Recht?
Oft das, was Religionen uns versuchen einzupläuen. Also Pfarrer Kressle ist für unser Kommessheimer Pfarrer. ist vor kurzem,
den Namen habe ich vergessen.
Ja, der Kressle. Der ist mal zu uns in den Religionsunterricht gekommen und dann bin ich auch mal wieder aus der Schule geflogen. Hat erzählt, er war vor kurzem irgendwo, ich weiß es nicht mehr wo, im arabischen Land und ist in die Moschee eingeladen worden und sollte seine Schuhe ausziehen. Ich ziehe doch meine Schuhe nicht aus vor den Gläubigen, hat der Pfarrer mir gesagt im Religionsunterricht. Das ist so dieses ganz Engstirnige, was Religion machen. Was ich dich fragen möchte, wir haben über Bücher gesprochen, die tausende von Jahren alt sind, Überlieferungen, die über ganz, ganz viele Word to Mouth gegangen sind, die sicherlich in ihre Überlieferungen auch Fehler reinbekommen haben, die andere Formulierungen bekommen haben, wie sie vielleicht gemeint waren, die aufgrund der Sprache, wie sie früher waren, nicht mehr eins zu eins so gelesen werden kann wahrscheinlich, wie man heute Sprache hat. Glaubst du, dass eine Modernisierung dieser Sprache und eine weitere Aufarbeitung dieser damaligen Sprache gut wäre für die jungen Leute heute, um es besser zu verstehen? Glaubst du, dass die Themen, du entscheidest dich fünfmal am Tag zu beten, du entscheidest es so und so zu tun, wenn das jemand nur einmal am Tag macht oder einmal im Jahr macht oder einmal die Woche macht, glaube ich persönlich, er ist genauso gläubig, er kann genauso ein guter Mensch sein und dass diese Leitplanken, ich nenne es mal Leitplanken, bei Regeln finde ich schlimm, diese Leitplanken, die einfach einfacher machen, um für dich den Glauben mehr zu trainieren. Das ist wie ein Sportler, der Muskeln trainiert. Der kann einmal im Jahr trainieren, dann ist er halt nicht so fit wie jemand, der fünfmal am Tag trainiert.
Zum Koran muss man sagen, dass der Koran unverändert geblieben ist.
Ja, ich weiß.
Also in diesen Jahren, weil dieses Mouth-to-Mouth, der Koran wurde direkt aufgeschrieben. Ja. Also das ist ein Schriftwerk, was aufgeschrieben wurde und genau so immer weiter aufgeschrieben
aber
wurde.
Aber Geschichten, die
Die Hadithe, sind es geht um die Überlieferungen, natürlich. Genau. Es gibt Hadith-Wissenschaften. Also wir reden von einer Wissenschaft, die sich dem annimmt und sagt, ist das authentisch oder nicht? Ist diese Kette der Überlieferung authentisch oder eben nicht?
Ja.
Kann ich die nehmen oder kann ich die nicht nehmen? Und dann steht es dir auch am Ende frei, ob du diese Überlieferungskette glauben möchtest oder nicht. Leute tun immer so, das ist jetzt ein Stein gemeißelt. Ich muss das jetzt glauben, weil der Typ, der vorne steht, hat gesagt, ich muss das jetzt glauben. Das gefällt mir am Schiitentum sehr. Das, was dein Lehrer dir sagt und das, was irgendwelche anderen Leute dir sagen, beschützt dich nicht vor deiner Eigenverantwortung. Du hast die Pflicht dazu, dich weiterzubilden, zu hinterfragen und deinen gesunden Menschenverstand zu benutzen. Es heißt, der Zweifel ist eine gute Raststätte, aber eine schlechte Bleibe. So. Also Zweifel und Zweifel so viel du kannst. Ich habe damals Fragen gestellt, Mama, gibt es Gott? Was macht dich so sicher, dass es Gott gibt? Und die kommen von einer Generation, oh mein Gott, was ist das für eine Frage? Und später, ich habe mich damit auseinandergesetzt und es kommt jetzt auch eine Generation von jungen Klerikern, die sagt, natürlich kannst du diese Frage stellen. Gott hat dir die Möglichkeit gegeben, dir diese Gedanken zu machen und soll dir verbieten, dir diese Gedanken zu machen? Nein, stell diese Frage, aber komm zu einem Punkt.
Das ist ein guter Satz tatsächlich.
Und oft ist es in den Wissenschaften ja so, also ich von der Bibel, ich habe den Koran gelesen, ich habe die Bibel gelesen, kam irgendwann mal die Neubelieferung oder die Entdeckung der Qumran-Rollen, die man dann komplett auseinandergenommen hat und dann zu neuen Erkenntnissen gekommen ist, anscheinend, die dann sofort unter den vom Papst sofort, da dürfen wir nicht mehr drüber
reden. Das gibt es bei uns ja auch immer wieder. Wie interpretiere ich etwas? Ja. Und wie interpretiere ich ein Hadith? Wie interpretiere ich einen Koranvers? Wie mache ich das? Das ist in stetiger Entwicklung. Und jetzt mit dem Internetzeitalter ist das ganz anders. Mhm. Wir sitzen nicht mehr in Dörfern, wo die einzige Informationsquelle der Typ ist, der irgendwo studiert hat und kommt und sein eigenes Weltbild mit reinbringt.
Klar.
Deswegen sage ich, diese jungen Gelehrten, es gibt natürlich auch diese fundamentalistischen Leute, ja, du darfst keine Tapete haben auf der einen Tür. Halt deine Fresse, womit beschäftigst du dich? Womit beschäftigst du dich? Das bewegt mein Leben sowas von gar nicht, Alter. Und es sorgt auch nicht dafür, dass ich Gottes Liebe spüre, sondern warum juckt es meinen Schöpfer, ob ich ein verficktes Nashorn an der Wand hängen habe? Was soll das?
Wo spürst du die Liebe?
Das ist eine richtig gute Frage.
Wo sind die Momente, wo du die Liebe spürst?
Vor allem im Gebet.
Ja.
Wenn ich die Nähe zu meinem Schöpfer habe und wirklich einfach nur zwischen ihm und mir bin, wenn ich nur mit ihm spreche.
Bist du dann in einer Art von Meditation, in einer Art von Trance? Ist es nur noch ein Zweiergespräch?
Es gelingt mir mal mehr und mal weniger. Mhm. Was ich jetzt mittlerweile oft versuche, ist wirklich dankbar für die Situation zu sein, in die ich reinkomme. Und zu erkennen, egal was Gutes passiert. Das Gespräch heute ist was Gutes, wo ich mir denke, Alhamdulillah, danke lieber Gott, dass du mich in diese Situation gebracht hast, in diesen Austausch gebracht hast. Das ist schön, das ist gut. Danke auch für die schwierigen Situationen, die mich geformt haben, die mich so kaputt gemacht haben, wo ich wirklich dachte, ey, warum tust du mir das an? Wo ich heute wirklich da sitze und sage, Alhamdulillah, danke. Wirklich aus tiefstem Herzen.
Voll schön.
Und das auch meine. Also danke sagen und das auch zu meinen und vielen Dank, dass ich das erleben durfte. Vielen Dank, dass ich lieben durfte in diesem Leben. Menschen kommen ihr ganzes Leben durch, ohne das jemals gespürt zu haben. Danke, dass ich meinen Traum leben darf, weil mir war das lange nicht klar. Ich will doch Produzent sein, ich will doch Schauspieler sein, ich will doch das sein, ich will doch das sein. Ich blicke zurück, Digga, du warst es von Tag 1. Mhm. Du hast von Tag 1 deinen Traum in die Hand genommen und das gemacht. Naja, du hast nicht am ersten Tag die goldene Platte bekommen und die Leute haben nicht angefangen, auf dem roten Teppich Fotos von dir zu machen. Das ist doch gar nicht der Traum. Der Traum war doch, die Craft zu machen und ich habe das gemacht. Mhm. Ich saß mit Künstlern da, Leute haben irgendwann später gesagt, krass, du bist mit dem und dem. Ja, Mann, ja, aber das ist auch schwierig. Halt die Fresse, du bist mit diesen Leuten, du läufst diesen Weg und Alhamdulillah konnte ich diesen Weg gehen. Habe ich die Möglichkeit bekommen, mich für diesen Weg zu entscheiden mit all seinen Schwierigkeiten und all seinen Schönheiten. Gott sei Dank kann ich meinen Traum leben. Gott sei Dank kann ich meinen Traum leben. Und da spüre ich die Nähe. Ich spüre die Nähe, wenn ich ehrliche Dankbarkeit und ehrliche Demut zeige auch.
Mhm. Am liebsten würde ich gerne den Podcast mit dem Satz abschließen, kann es aber nicht, weil ich noch 2-3 Fragen habe, die mir echt wichtig sind.
Es ist voll schön, wie du, es ist so wirklich total krass, also du hast so tolle Formulierungen und das ist wirklich, du bist ein wahnsinnig toller Typ, ey.
Dankeschön, ihr auch, wirklich.
Wir können hiermit auch wieder so ein bisschen den Kreis zum Beginn schließen, wo wir am Anfang gehabt haben, Name spielt eine Rolle, Vorurteile des Aussehens. Jetzt lass uns nochmal zu den Vorurteilen der Religion kommen. Mhm. Auch heute ist man so ein bisschen stigmatisiert, wenn man sagt, man ist Moslem, auf eine Art und Weise. Spürst du das heute auch krasser wie vor ein paar Jahren noch? Entwickelt sich so oder spürst du es eher, dass es offener wird? Oder spürst du es gar nicht so?
Man wirft mir vor, oft pessimistisch unterwegs zu sein, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Diskriminierung aufgrund der Religion seit der ersten Klasse kenne. Mhm. Also, ja, doch, seit der ersten Klasse kenne ich das, weil damals war der 11. September und danach, nach diesem Tag, war unsere Community gefickt. Mhm. Unsere Community hat nur noch gelitten danach. Mhm. Ich erinnere mich daran, wie meine Lehrerin versucht hat, das alles irgendwie in den Kontext zu bringen. Erstklässler. Keine Ahnung, wir haben irgendwas in den Nachrichten gehört. Sie erzählt das allen, dreht sich betroffen zu mir um und sagt, ja, Moment, und die waren auch nur arbeiten, wie es dein Vater auch tut.
Ja, und?
So, als ob Dings da, ja, was habt ihr da gemacht? Eine Interviewerin, das fand ich sehr krass. Die war da in der dritten Klasse oder so, keine Ahnung. Die hat sich die Lehrerin vor die Klasse gestellt und hat gesagt, komm mal nach vorne, ich will jetzt ihren Namen nicht sagen, weil vielleicht will sie die Geschichte einfach nicht erzählt haben, aber die meint, komm mal nach vorne und erzähl der Klasse, was ihr uns da angetan habt.
Nicht dein Ernst.
Heftig.
Bitte, heftig. Was?
Ja.
In der dritten Klasse?
Ja.
Was du denen angetan hast?
Was ihr uns angetan habt. Ihr als Muslime
natürlich. Ja, fix sie ganz einfach. Also das ist,
Es ging aber weiter. Nein, es ging ja weiter. Ich meine, vierte Klasse für mich war, mein Klassenlehrer kommt rein und wir haben uns irgendwie, wir haben über irgendwas diskutiert. Kinder halt, setz dich auf deinen Platz. Bei euch im Koran steht sowieso nur Schwachsinn drin. Ich sitze da, Dicker, woher kam das auf einmal? Oberschule, meine Lehrerin kam auf ihrem Feminismus-Trip auf mich zu und sagt, kommt einfach in die Klasse, guckt so aus dem Augenwinkel in meine Richtung, spitzt die Lippen und sagt, wer von euch kann mir denn sagen, als was Frauen im Koran bezeichnet werden? So, und will damit darauf aus, dass sie irgendwo gehört hat, Frauen wären Gegenstände bei uns. Was ein absoluter Schwachsinn ist. Alter. Feminismus ist uns vom Islam her geboten.
Geboten.
Wir müssen das. Verpflichtend. Ja, verpflichtend. Ja. Es ist geboten, dass die arabische Kultur sehr starke Defizite aufweist, was das angeht, immer noch aufweist auch, was das angeht. Und dass wir da scheiße viel arbeiten müssen aus der Community raus. Ja. Geschenkt. Akzeptiere ich. Als jemand, der sich selbst nicht als Feministen bezeichnet, aufgrund fehlender Sympathie zu der Bewegung, weil sie meiner Meinung nach misandrisch ist. Also männerfeindlich teilweise auch ist. Aber das ist mir geboten. Die Gleichstellung von Mann und Frau ist mir geboten, verpflichtend im Islam. Und sie kommt und will mit mir diskutieren, ich diskutiere mit ihr. Und als sie dann mit ihren Argumenten am Ende war, hat sie mich suspendiert für eine Woche.
Ja, ist einfach, die ist ein längerer Hebel.
Ich meine, diese
Sache... Aber warum, warum stehen deine Mitschüler nicht auf? Das verstehe ich im Moment nicht. Warum stehen die Mitschüler nicht auf?
Weil es da auch kein Wissen gegeben hat und weil diese Stigmatisierung auch bei auf deren Seite stattgefunden hat. Und das hat sich im Berufsleben weitergezogen. Momo, der Name, kommt aus der Künstlerwelt, weil ich, als ich angefangen habe, mich da zu bewegen, mitbekommen habe, wie Leute Angst bekommen haben, wenn ich gesagt habe, ich heiße Mohammed. Momo klingt lieb, Mohammed klingt nach Sprengstoffgürtel. Den Witz habe ich auch immer gebracht. Ich habe gemerkt, wie Leute Angst hatten. Ich saß neben denen und habe gesagt, ey, mein Sprengstoffgürtel ist in der Werkstatt, keine Sorge. Ist letztens nicht losgegangen, abfuck. Aber die allererste Sache, die ich mal gesagt bekommen habe, als ich mit Leuten gearbeitet habe, ist eine Frau auf mich zugekommen, hallo, ich bin die und die, du bist der und der, okay, hast dich schon vom IS distanziert. Fick dich ins Knie, ich bin Schiite. Die hassen uns mehr, als die Atheisten oder sonst irgendwas hassen.
Ja, aber du musst dich doch nicht distanzieren, ich muss mich doch auch nicht von...
Also ja, distanzieren setzt ja auch immer voraus, dass eine gewisse Nähe jemals stattgefunden hat, aber die hat nicht stattgefunden. Lass mich in Ruhe, ich distanziere mich von einem Scheiß, mit dem ich nichts zu tun habe.
Dass du den Namen von einem Propheten trägst und nicht von einem Sprengstofftheoretiker, also...
Nee. Dann kommen halt auch immer so falsch übersetzte Überlieferungen oder einfach falsche Überlieferungen wie, ja, der ist pädophil, weil der hatte eine 9-Jährige. Ganz ehrlich, laut schiitischer Überlieferung war seine Frau 19 und nicht 9 Jahre alt. 19 ist schon mal ein ganz anderes Bild, was wir da vermitteln. Aber nein, dieses Narrativ von dem Propheten, der die 9-Jährige geheiratet hat, hält sich.
Und 19 war damals 45.
Ja, es galt halt auch schon als alt. Ja. Aber seine erste Frau... Also die hat er ja geheiratet, nachdem seine erste Frau verstorben war. Die war älter als er. Die war weitaus älter als er. Darüber reden wir nicht. Darüber wird nicht geredet. Nee, es wird nicht darüber geredet, dass er Revolution gebracht hat und dass er Menschenrechte gebracht hat. Es wird immer nur geredet, ja, so wie das damals lief, Dicker, ja, so wie es damals im Römischen Reich lief, finde ich richtig kacke, aber das war Nonplusultra von damals. Sklaverei abschaffen, das, was unser Prophet gemacht hat, war Nonplusultra von damals. Und würde unsere Gemeinschaft weiter diesen Weg gehen, wären wir viel, 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 viel weiter, als wir es jetzt sind. Aber stattdessen wird sich daran festgehalten und aufgehalten, wie ich meine Haare schneiden soll, wie ich meine Schuhe zu tragen habe und wie ich meine Hosen tragen soll. Dieses Hosentragen-Thema haben mir damals Salafisten gesagt, ja, kennst du nicht die Überlieferung? Keine Ahnung, ich sag jetzt irgendwie ganz frei raus, das ist jetzt nicht die Überlieferung. Ja. Wer seine Hosen über den Knöchel trägt, ist nicht von uns. Ja. So mäßig, der wird das Paradies nicht sehen. Hintergrund war... Also, wie gesagt, seht mir nach, es ist nicht 1:1 der Hadith. Ich gebe jetzt ein bisschen weiter, ich habe den Kram nicht studiert. Es gab einen Typen, der mit bei dem der Prophet gelebt hat. Und der ist irgendwann, nachdem der Prophet das gesagt haben soll, mit sehr langem Gewand gelaufen, was auf dem Boden geschliffen ist. Und die haben gesagt, wie kannst du nur, du lebst doch mit dem Propheten. Hast du denn nicht gehört, wie der Prophet gesagt hat, wer so und so rumläuft, wird das Paradies nicht sehen? Er hat gesagt, ihr habt den Gedanken dahinter nicht verstanden. Ihr habt eure Kleidung lang getragen und sie auf den Boden geschliffen, um euch über andere zu stellen, weil Kleidung weggeschmissen wird. Scheiß auf meine Kleidung, ich kaufe mir einfach neue. Während es hungernde Leute unter euch gibt. Mittlerweile tragt ihr eure Hosen hoch, um euch über die Leute zu stellen. Und ich trage meine Gewänder mittlerweile lang, um mich von euch abzugrenzen. Weil ich das nicht aus Erhabenheit, sondern aus Demut mache. Er hat zu Demut aufgerufen und nicht dazu, stellt euch über andere, seid besser als andere.
per se ist es ja eh ein Schwachsinn, über Symboliken zu reden. Und über, das ist absolut völlig, völlig gaga und macht überhaupt gar keinen Sinn.
Absolut, auch dieses Himmel- und Hölle-Ding, so, wow, du kommst deswegen dahin, du kommst, chill mal.
Warum sind wir in Religionen so? Meine Oma hat auch immer gesagt, wenn du das machst, kommst du in die Hölle. Warum hat meine Oma, die ich abgöttisch geliebt habe, Gott hab sie selig, warum hat meine Oma nicht immer gesagt, wenn du es so machst, kommst du in den Himmel? Warum?
Weil es Kontrollmechanismen waren, die unsere Eltern halt so mitbekommen haben.
Das war eine Drohung.
Und ich bin mittlerweile, ich komme mittlerweile von der Schule, wie gesagt, diese jüngeren Kleriker arbeiten eher mit, ey, sei ein guter Mensch.
Ja.
Yeah. Mach, fick nicht deinen Kopf mit so, mit so klein, sei ein guter Mensch.
Yeah. Digga, Jungs, wir müssen langsam zu Ende kommen. Also es ist wirklich, sollen wir
reden auch noch so gleich weiter.
Sollen wir noch ein bisschen Hardcore Musik reden, weil wir haben eine Playlist und wollen die noch ein bisschen befüllen mit ein paar Songs.
Wir müssen.
Wir wollen, weil eigentlich, also wir müssen. Ich möchte wahnsinnig gerne. Ich habe ein paar schöne Sachen in den letzten Tagen gefunden. Was mir wahnsinnig gefallen hat, ist die neue Platte von Mac Miller. Faces, neu arrangiert, fast schon eine Jazzplatte. Es ist echt unglaublich. Mac Miller war für mich einer der größten, King. Absolute König. Wer den live sieht, die Live-Aufnahmen.
Dem habe ich auch Beats geschickt.
Und der hätte, wenn er dich kennengelernt hat, auf jeden Fall genommen. Und das Album heißt Faces, gibt es einen Song drauf mit Schoolboy Q, der nennt sich Friends. Total tolle Nummer, wirklich super schön. James Blake hat eine neue Single draußen mit Kollege Slowthai, Funeral, auch eine unglaublich schöne Nummer, wo Slowthai, den ich wahnsinnig schätze für seine Art und Weise, wie er Geschichten erzählt, fast schon flüsternd singt auch in seinem Part und nicht so aggressiv rappt, wie er sonst macht. Das hat mich weggehauen. Die neue Nummer von Rin, FYM, muss man mit draufhauen. Grüße nach Biedigheim. Und was ich ganz, ganz wunderschön finde, ich habe die Platte hoch und runter gehört und finde die wahnsinnig schön, weil sie so einen unglaublichen Klangteppich hat, ist der Soundtrack von Clanland. Und daraus möchte ich auf jeden Fall, und jetzt werde ich es falsch aussprechen, Balad ul Ashair draufnehmen, weißt du, der Song an sich ist so, der das Ganze trägt.
Dankeschön. Geil.
Jetzt kommt ihr.
Bitte?
Jetzt kommt ihr mit euren.
Jetzt kommt ihr. Willst du? Komm.
Also ich gehe wieder einen kleinen Teil der Eigenwerbung über, aber weil ich mich auch selber freue, heute, also ist, der Podcast kommt ja erst Montag raus oder vielleicht Dienstag, wissen wir noch nicht ganz genau.
Je nachdem, wie lange du wieder brauchst, wenn du am Wochenende durchfeierst.
Eine Band, mit der ich eine sehr tolle Zeit hatte und ganz schön zusammengearbeitet habe, die Orouges, die haben jetzt heute ihren Album released, die kommen nachher im Anschluss noch und wir gehen noch was zusammen essen. Irgendwie, die ist so geil, Produktion mit einer Band, die sagen dir natürlich nie, wann es rauskommt. So, hey, wir sind in Berlin, das Album kommt heute raus. Ich sehe, geil, lass uns essen gehen. Und dann gibt es ganz von meiner Kapelle, finde ich tatsächlich hörenswert, auch wenn ich dran beteiligt bin, von Geist, kommt im November das Album raus und es sind jetzt letztlich ganz viele Singles gekommen und die werden sehr dankbar angenommen, worüber ich unendlich glücklich bin. Und das sind die zwei Tipps von mir und jetzt noch was ganz, ich habe was gefunden.
Also auf jeden
was
Fall die Single Zeit hauen wir drauf auf die Playlist, genau. Auf jeden Fall.
Und dann gibt es noch eine Künstlerin, der bin ich neu, die ist, das ist jetzt nichts Aktuelles, die heißt, wie spricht man das aus?
Pip Millet?
Pip Millet hätte ich auch gedacht. Sängerin, unfassbar. Ich suche mir noch einen Song raus, unbedingt mal abchecken, macht einfach Hammer Spaß zu Hause zu hören.
Freunde, also ich empfehle euch Marisa Monte Ainda Bang. Wunderschöner Song, wunderschöner Song. Also glücklicherweise auf Portugiesisch. Andrea Bocelli, Portofino. Voll geil. Von ihm könnt ihr auch Caruso hören, richtig gut. Von Kadem Zahir, Dumni Ala Sadrak. Und wenn ihr richtig Bock auf Kultur habt, hört ihr von Shostakovich den zweiten Walzer, der wunderschön ist. Wirklich einfach, Alter, wunderschön.
Wir verabschieden uns. Die letzten Worte hat Mo auf jeden Fall. Ich sag tschüss, bleibt gesund.
Ich habe es geliebt heute, tatsächlich. Ja, ganz arg toll.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ihr seid zwei super Typen, super Format, was ihr hier habt. Danke für diesen Austausch, danke für das Gespräch, danke für die Gastfreundschaft. Ich freue mich, wenn die Folge rauskommt, Alter.